Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es jetzt in die 90er Jahre zurückgeht und wir über einen Film sprechen, einen Actionfilm, der es geschafft hat, ja, finde ich, stilbildend in den 90er Jahren zu sein, für unfassbar wenig Geld. Und wenn ich mir heutige Filme ansehe, die ungefähr 100 Millionen mal mehr kosten, frage ich mich, was machen die heutzutage mit dem Geld? Das eruieren wir jetzt und da brauche ich natürlich meinen Bad Boy Partner for Life, den lieben Thilo. Hallo Thilo.
Bad Boys, Bad Boys. Hi zusammen, ich freue mich. Endlich mal wieder.
Yes, es wurde Zeit. Und dann auch noch über ein Action-Kleinod der 90er Jahre zu sprechen. Großartig, oder?
Ja, krass. Ein 9 Millionen Budget habe ich hier vor mir stehen. Behauptet zumindest Michael Bay. Es gibt andere Quellen, die sagen irgendwas zwischen 19 und 23
ja, Millionen. Ja, genau.
Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
Ich glaube, die Wahrheit ist definitiv eher so bei 19 oder 20 Millionen, weil das ist so der gängigste Wert, den du da so findest. Also wir reden halt über den Film Bad Boys, der den deutschen zusätzlichen Titel Harte Jungs hatte und bei uns, ich glaube im Juni 1995 rauskam, im April 95 dann in den USA und im heißen Sommer des Jahres 1994 zwischen Season 4 und Season 5 von Prinz von Bel-Air in Miami vor Ort geshootet wurde. Von dem damaligen Filmregie-Neuling Michael Bay. Der Mann, der uns später Transformers, The Rock, Armageddon, Die Insel und so weiter brachte. Ich glaube, das war's. Aber der hatte davor, der gute Michael, der hatte da eigentlich einen Lauf, was 90er-Jahre-Filme angeht. Und davor war er war ein Werberegisseur, ne? Hat Werbeclips gemacht halt.
Ne? Richtig, Werbung und Musikvideos,
genau. Genau. Und also er war gewohnt, große Bilder mit wahrscheinlich kleinem Budget und in irgendwie 10 Minuten Drehzeit zu zaubern.
Exakt, ja. Also jemand, der sozusagen von der Pike auf gelernt hat und der auch immer wieder, wenn er auf diesen Film zurückblickt, sagt, das ist eine der besten Schulen, die er übers Filmemachen überhaupt haben konnte, mit so wenig Geld und so viel Kreativität quasi einen Film stemmen zu müssen, wo er jeden Abend, wenn quasi die Generatoren abgeschaltet wurden, dann war die Szene beendet und er hatte am nächsten Tag keine Chance mehr, noch einmal in dieser Szene weiterzudrehen, weil es dann bereits hieß, okay, wir haben einen neuen Drehort und da geht's weiter.
Mhm. Columbia Pictures soll ja ein bisschen nicht so großer Fan von ihm gewesen sein, halt, ne, weil er noch zu wenig Erfahrung hatte als Regisseur von Filmen. Aber man sagt, dass Jerry Bruckheimer wie eine Löwenmama um ihn gekämpft hat. Ne? Und das glaube ich ihm auch. Gut, der hat auf der einen Seite musste der irgendwie versuchen, Don Simpson auf Spur zu halten. Ne? Das hat ja da noch ein bisschen geklappt. Die beiden haben den Film nämlich produziert. Das war auch so in den 90ern, wenn du so den Namen gesehen hast, Bruckheimer, Don Simpson zusammen, das war immer so ein Garant für einen großen Actionfilm halt, für so ein geiles Stück, so Top, ich glaube Top Gun haben die auch gemacht, oder?
Genau, also wenn man zurückgeht, muss man sogar in die 80er, ne? Also ja. Mit Flashdance hat der Lauf der beiden begonnen, 83, ne? Ein Musical, und danach kam dann 84 Beverly Hills Cop, dann kam 86 Top Gun, 87 die Fortsetzung von Beverly Hills Cop, 90 dann Tage des Donners mit Tom Cruise. Und damit haben sie sozusagen ihren Ruf, ne, als Blockbuster-Garanten irgendwo auch in Hollywood zementiert und hatten dann dummerweise eine 5-jährige Periode, nämlich bis ins Jahr 95, wo sie trotz eines riesigen Vertrages mit Paramount Pictures über 300 Millionen Dollar keinen einzigen Film wirklich zu Ende gebracht haben.
Okay, das ist auch krass irgendwie, oder? Kreative Differenzen oder?
Ja, alles Mögliche. Also was alles so schief laufen kann. Ich meine, das ist ja ein risky Business. Das kann, ne, das geht von Scheduling-Conflicts, ne, dass die Leute dann nicht frei sind, wenn man sie braucht. Und Drehorte werden Opfer von Naturkatastrophen etc. Also da ist wohl ziemlich viel passiert. Und zudem kam natürlich auch noch, dass Don Simpson stark drogenabhängig war. Und sie dann aber quasi parallel, also in dem Jahr, wo auch Bad Boys entstanden ist, 94, haben sie sowohl Crimson Tide als auch Dangerous Minds gedreht.
Crimson Tide, das ist mit Denzel Washington, ne? Das ist der U-Boot-Film, genau. Ne?
Und Gene Hackman.
Genau, und Gene Hackman, großartig, großartiger.
Und Film. Dangerous Minds ist quasi diese etwas kleinere Geschichte, ne, über mit Michelle Pfeiffer, ne,
Coolio, als
Lehrerin an einer Schule. Genau, und Coolio und den Song
Gangsters Paradise,
genau.
Das waren auch die Zeiten, wo die Stars des Films mit im Musikvideo zu dem Film aufgetreten sind. Ne? Was wir, da war der Song und das Video dazu auch größer als der eigentliche Film irgendwie, oder? Bei Dangerous Minds. So ein bisschen, ja. Also die hatten da bis dahin tatsächlich wirklich diese Lücke und aber hier mit im Jahr 94 tatsächlich einen guten Lauf. Don Simpson ist dann 96 verstorben, glaube ich, an den Drogen halt. Ne? Und danach hat Jerry Bruckheimer noch eine Weile, die haben ja irgendwie noch so Produktionen laufen gehabt und danach ist es dann halt in Jerry Bruckheimer Produktionen übergegangen, was uns dann Meisterwerke gebracht hat, wie Con Air und solche Geschichten.
The Rock. Halt
noch. The Rock, ja, das war noch so die letzte. Ich glaube, das war das letzte, was noch so von den beiden gemeinsam so lief halt, ne?
Ja, genau. Armageddon kam dann, Staatsfeind Nummer 1 und die Pirates of the Caribbean-Reihe und ja.
Ja, ich glaube, die Idee war gar nicht ja so neu. Eigentlich im Prinzip ein Kopffilm, so für die neue Generation im Prinzip. So ein Duo-Buddy-Film halt, ne? Also im Prinzip ein Lethal Weapon für die neue Generation. Irgendwie so ein bisschen, ne? Für die Bravo-Leser.
Ja, absolut. Das stimmt. Also es ging tatsächlich darum, und das ist ja auch immer so ein Ding, was bei Jerry Bruckheimer, der das schon sehr, sehr früh auch begriffen hat, dass man immer die Teenager sozusagen einfangen muss und abholen muss. Und aufgrund dessen hatte er in den 80ern bereits mit Tony Scott und Adrian Lyne zwei Regisseure auch aus der Werbung geholt und ins Blockbuster-Business quasi reingezogen. Also ne, Tage des Donners und Top Gun eben von Tony Scott beziehungsweise Adrian Lyne mit verhängnisvoller Affäre mit Meryl Streep und Michael Douglas. Alles Produktionen, die sozusagen sehr gut an den Kinokassen funktioniert haben, aber eben auch, weil sie ungewohnt waren, weil sie neue visuelle Stile ins Kino gebracht haben, die man bisher halt so an der Hochglanzverpackung eher aus der Werbung und aus Musikvideos kannte. Während die arrivierten, in Anführungszeichen, Hollywood-Regisseure ja doch eher etwas älter waren und in der Hinsicht dann eben auch etwas konservativer, was Bildsprache, Schnittfrequenz und sowas alles anging.
Ja, und das merkt man hier. Ne? Also man merkt aber auch, dass Columbia, die den Film produziert haben, wohl nicht so viel Vertrauen da rein hatten, weil, wie gesagt, das Budget hatten wir ja schon, ist mit so um die 20 Millionen, je nach Zählweise, sehr, sehr schmal gewesen. Und als ich, egal wie es jetzt war, ob es nur 19 oder über 20 Millionen waren, als ich den Film jetzt wieder geguckt habe, habe ich mir gedacht, mein Gott, wieso kriegen das Filme heutzutage nicht, die irgendwie 200x Millionen haben, die sehen sowas von schlecht aus heutzutage, so CGI-Welten und also aber in schlecht halt, ne? Und Dwayne Johnson mittendrin und kriegen das nicht hin. Und die haben das mit so wenig Geld einen Actionfilm gemacht, der, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was ich denke, was der Film für Budget hatte, Mitte der 90er, ich hätte hier locker gesagt, 50 Millionen hätte ich locker gesetzt halt.
Ja, man muss natürlich auch sagen, sowohl Martin Lawrence als auch Will Smith waren ja noch am Anfang ihrer in Anführungszeichen Kinokarriere.
Ja.
Beide hatten gut laufende Sitcoms im amerikanischen Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob die von Martin Lawrence, die hieß ja nur Martin, ob die überhaupt jemals in Deutschland auch lief. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, die jemals im Fernsehen gesehen zu haben. Aber Prince of Bel-Air war ja ein weltweites Phänomen. Von daher war er natürlich der größere Star, in unseren Augen zumindest, zu diesem Zeitpunkt.
Aber mehr in unseren Augen tatsächlich, weil
zu
der Zeit, Martin Lawrence war eigentlich so der geplante Hauptdarsteller halt, ne?
Und der stand zumindest als erster fest.
Genau.
Es war aber so, wenn man die Entwicklungsgeschichte des Drehbuchs sich anguckt, dass ursprünglich zwei andere Leute die Hauptrollen spielen sollten.
Ich habe gelesen, Dana Chevy und John Lovitz tatsächlich.
Genau.
Also Dana Chevy ist ja Garth aus Wayne's World.
Richtig.
Ne? Und Carby, John Lovitz, genau, der ist halt John Lovitz halt, ne?
Richtig, genau. Und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Überhaupt also nicht.
Zwei weiße Dudes, die irgendwie es sollte ursprünglich auch in New York spielen und nicht in Florida, mit einer ähnlichen Geschichte, aber das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, weil die beiden Figuren, ne, die sind halt einfach so dermaßen auf die beiden zugeschnitten und die haben sie mit Leben gefüllt.
Ja.
Und wenn man, ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast heute, habe ich mir den kompletten Audiokommentar von Michael Bay angehört, dann ist, also der Spruch von ihm, ne, Filme machen ist Krieg, den hört man hier in diesem Audiokommentar. Und das, was du eben meintest, ne, wie mit wie wenig Geld man hier quasi einen toll aussehenden Actionstreifen produziert hat, das lief nur mit viel Blut, Schweiß und Tränen. Denn es war tatsächlich so, dass man nicht mal genügend Geld hatte, um einen Rewrite fürs Drehbuch irgendwie für $10,000 oder sowas einkaufen zu können. Das heißt, sowohl die beiden Hauptdarsteller und Michael Bay saßen oftmals am Ende der Drehtage noch zusammen und überlegten sich, wie man am nächsten Tag quasi die Szenen gestalten könnte.
Genau, und auch etliche Dialoge zwischen Detective Marcus Burnett, also Martin Lawrence Rolle, und Detective Mike Lowry, sind wohl auch sehr improvisiert gewesen von den beiden halt. Ne? Ja, und
absolut.
Ich glaube, da haben sie auch genau die richtigen gefunden halt. Ne? Martin Lawrence wird auch als erster in dem Film genannt, ne? Muss man natürlich sagen. Also später war es, glaube ich, so, dass immer beide gleichzeitig aufgetaucht sind. Aber in den späteren Filmen, machen wir uns nichts vor, war natürlich Will Smith die deutlich größere Nummer halt. Ne? Hier bei uns war der das halt auch, ne? Weil der Prinz von Bel-Air, den kannte man halt schon, als der hier kam. Er war auch hier, da denkt dran, Summertime, weißt du, das Hip-Hop-Album, was er einen Grammy bekommen hat und so. Das war hier, ne? Das war, also ich weiß, dass Will Smith mir ein Begriff war, Martin Lawrence noch nicht so sehr. Halt, und als ich den Film jetzt gesehen habe, wieder, dachte ich mir noch, mein Gott, wie jung die da aussahen. Weißt du,
absolut. Die waren alle 27. Also hier, ne? Will Smith war 27, der Regisseur Michael Bay war 27, also wirklich. Die hatten alle noch den Babyspeck sozusagen.
Ja, Martin Lawrence hat ja ab Teil 3 hat er ja die Backen des Todes. Ne? Also der sieht heutzutage fast so ein bisschen putzig aus. Ja, und so, aber da sah er einfach nur so unfassbar, also wirklich so richtig klein aus und so. Und Will Smith, wenn man genau hinguckt, so mit den Haaren, sagt man, okay, ja, doch, das war noch Prinz von Bel-Air Time. So, das war genau. Noch,
ne? Ja, er war auch noch nicht so ganz ultramuskulös. Er war immer noch ein bisschen schlaksig.
Ja.
Aber krass. Und ich finde auch super, wie Thea Leoni da reinpasst. Also wie sie dieses Trio quasi komplettiert. Ohne sie würde das, glaube ich, auch nicht so gut funktionieren.
Sie spielt einmal ein bisschen die Denzel in Distress halt, ne? Aber ja, sie ist halt auch schon eine sehr, sehr taffe Braut halt, ne? Sie ist im Prinzip, was könnte man sagen, sie spielt ein angehendes Callgirl. Ja. Im Prinzip, ja, die dann halt in ein Verbrechen gerät, wo ihre Freundin, die sie in dieses Gewerbe oder in dieses Etablissement führt, ermordet wird, und dann ist sie halt darauf bestrebt, einmal selbst zu überleben und den Mord an ihrer Freundin, der guten Max, also die Verantwortlichen, zu Rechenschaft zu ziehen. Thea Leoni, da fällt mir immer ein, dass sie später noch Deep Impact mitgespielt hat, also eine Hauptrolle hatte, und dass sie mit David Duchovny verheiratet war.
Ja, ich glaube, an das erinnern sich die meisten Leute, die was mit Akte X oder sowas am Hut haben. Das stimmt, die waren ziemlich lange auch verheiratet.
Und die waren immer mal wieder auch und so. Ich glaube, das ist so eine On-Off-Da-Sache auch gewesen. Jetzt kommen wir in den Beratungsteil. Meinst du, sie würde mir das Akte X Lego-Set kaufen?
Bestimmt. Aber das Schöne ist, dass sie ja auch UNICEF-Botschafterin ist. Ne? Mhm. Also nur um quasi auch andere Dinge, die sie auszeichnen, noch ein bisschen zu erwähnen. Sie war auch sehr erfolgreich als Außenministerin in der CBS-Serie Madam Secretary.
Okay.
Hat sie auch 5 Jahre zwischen 14 und 19 gespielt. Also ihre Karriere hat danach tatsächlich eben auch immer noch Momentum gehabt, muss man ganz klar sagen. Und dieser Film, ja, quasi eben auch für Martin Lawrence, Will Smith für sie, aber natürlich auch hauptsächlich für Michael Bay, der Start in eine extrem erfolgreiche Karriere.
Ich habe gelesen, dass Will Smith hat gesagt, als er von den Dreharbeiten zurückkam, weil das war so die ganze Sommerpause zwischen Staffel 4 und Staffel 5 von Prinz von Bel-Air, und danach fühlte sich Fernsehmachen kleiner an. Danach, und das glaube ich. Und im Sommer darauf hat er ja Independence Day gedreht. Und dann kam er zu seiner letzten Staffel zurück. Ich kann dann irgendwie schon verstehen, dass man als Schauspieler sagt, ja, diese Kulissen sind ja hier ganz nett und alles und so, aber die wollen mich für Filme. Ich glaube, ich würde da auch nicht, würde da auch dann irgendwann den Wechsel machen.
Ja, einmal mit Roland Emmerich arbeiten.
Der Mann hat uns noch nie enttäuscht, Mann. Als der Bösewicht, Fauché, ich sag's euch ja falsch, und den Namen sage ich leider wahrscheinlich komplett falsch. Kannst du ihn aussprechen? Fauché. Mhm. Ne, auch den Namen des Darstellers.
Jackie Cario
heißt er, super.
Toller
Typ.
Egal, ein ungarisch-französischer Schauspieler.
Ja.
Ich kannte ihn tatsächlich vorher schon aus La Femme Nikita, dem Originalfilm sozusagen, dem französischen von Luc Besson. Toller Schauspieler. Er hat, also ist ein Charakterschauspieler, ne? Und er hat die meisten Eindruck hat er natürlich durch seine Bösewichtrollen hinterlassen im Kino. Aber der Cast ist überhaupt gesät mit etlichen Gesichtern, die später noch viel mehr Resonanz erzeugen sollten. Also wir sehen eine junge Marge Helgenberger, heißt sie.
Stimmt, For Species.
Genau, aus den, ja, aber auch aus den CSI Vegas, glaube ich.
Ja, Cast richtig, aus der Wiener-Serie. Ja.
Michael Imperioli, der spielt den Jojo.
Genau.
Aus Sopranos, der später noch sehr, sehr erfolgreich sein sollte. Und natürlich Joe Pantoliano als den Captain.
Der ist super. Joe Pantoliano ist großartig. Er ist kurzfristig besetzt worden und entspricht eigentlich so ein bisschen, am Anfang denkt man, so dem Klischee des schreienden Chefs bei der Polizei. Weißt du, so im Prinzip die andere Version von Last Action Hero. Weißt du, wo du halt immer die Scheibe splittert, wenn der Chef dich anschreit und so halt. Ne? Ja. Aber er ist so fantastisch. Also es ist eine solche Freude, den in jeder Szene zu sehen. Und ich liebe wirklich jede Szene mit ihm als Captain Howard.
Das stimmt, wobei man tatsächlich, wie du das auch gerade sehr schön treffend beschrieben hast, man hat es in den Sequels dann ein bisschen auf die Spitze getrieben.
Ja.
Also man hat ihn sehr stark komödiantisch dann gestaltet. Das ist hier im ersten Teil noch gar nicht so wirklich der Fall.
Ja.
Er ist halt mehr sowas wie der große Bruder von Smith und Lawrence, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
Ja.
Mehr als der tablettenkauende Typ, der er dann später wird.
Richtig, richtig. Ja, und ganz viele kleine Rollen sind halt so mit Leuten besetzt worden, die man halt auch noch so, die man so später kannte. So kleines halt, die erste Szene ist ja diese Autofahrszene, ne, ja, wenn sie sich da über unterhalten, ob es okay ist, im Auto von jemand anders zu essen und dann die Fritte rausholen muss und sowas. Und da werden sie ja vermeintlich überfallen halt von den Carjackern. Und in dem Auto, da wäre ich gern Mäuschen gewesen, in dem Auto sitzen, also der Carjacker quasi, der Will Smith sich schnappt, das ist Kim Coates. Der ist lange Zeit, also der ist Tix in Sons of Anarchy hat er gespielt. Genau. Ganz, ganz großartiger Typ. Und das Mädchen, was sie rauslocken soll, ist Lisa Boyle. Und ich werde ihre Arbeit als Miss Double Double D bei Bundy, eine schrecklich nette Familie, werde ich nie vergessen. Ja. Die hat auch andere Filme gedreht. Ich kann dir da was, also ist noch harmlos, aber die war schon dem Erotik-Business nicht ganz unfremd in den 90er Jahren.
Ja. Übrigens, bevor Will Smith die Rolle bekam, war tatsächlich der amerikanische Talkshow-Host Arsenio Hall auch besetzt für die Rolle von Will Smith. Und er sagt, das ist einer seiner größten Fehler, die er in seiner Karriere gemacht hat, dass er diese Rolle hat an sich vorübergehen lassen.
Ja, du weißt nicht, ob der Film dann so erfolgreich und so gut geworden wäre halt, ja, und natürlich, ob diese Chemie gepasst hat. Ich habe auch gelesen, dass am Anfang sogar Martin Lawrence ein bisschen Bedenken hatte, dass der andere ist, dass die zwei Sitcom-Nasen vielleicht ein bisschen zu viel wären und so, ob man denen das abnehmen würde und so halt. Ne? Aber die Chemie hat halt gepasst. Aber was ich vorhin auch meinte, dass Columbia nicht so viel Vertrauen in die Sache hatte angesichts des des noch etwas unerfahrenen Filmregisseurs und dem geringen Budget, war, dass die selbst davon überrascht waren, wie erfolgreich der Film dann lief. Das sind jetzt zwar keine Milliarden, die der Film eingespielt hat, aber damals hat der Film 141 Millionen eingespielt und so halt. Und,
ja, das ist die offizielle Zahl. Ja. Im Audiokommentar behauptet Michael Bay, dass der Film alleine in Europa 100 Millionen eingespielt hätte. Das ist natürlich immer schwierig, sowas nachzuvollziehen, weil es aus den Jahrzehnten halt kaum noch irgendwelche Aufzeichnungen gibt, die da belastbare Zahlen halt haben. Aber ich glaube, der Film hat doch etwas mehr eingespielt,
ja,
als man sich das denkt. Und insbesondere halt eben dann auch später die Auswertung im Fernsehen, aber auch auf Heimvideo. Das war ja noch ein ganz anderer Markt vor 30 Jahren.
Richtig, das glaube ich auch. Also die Verwertungsketten waren dann halt noch sehr, sehr groß und der Dollar war stark. Also das wird tatsächlich mehr gewesen sein, da bin ich auch sicher. Weil ansonsten hätten sie sich vielleicht auch 2-3 Mal überlegt, ob sie dann für die Fortsetzung 130 Millionen Dollar Budget ausgeben. Halt, ja. Ne? Also das wäre ja fast die ganze Summe, halt, die dieser Film eingespielt hat. Also es wird definitiv mehr gewesen sein. Wie gesagt, war ein Riesenerfolg halt. Ne? Und man merkt es dem, also dieser ganze Style des Films halt, dieses Spielen in Miami, du spürst halt, die Wärme, die Hitze und das alles wirklich in Miami gedreht ist, ist
und man Vorteil. Muss sich auch immer vorstellen, vieles in diesen Szenen spielt ja dann auch immer so im Zwielicht. Also so bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, insbesondere wenn man sich so die Eröffnungsshots anguckt, ne, von dieser lichtdurchfluteten, bis zum Horizont quasi auch reichenden Neonmetropole, die einem da gezeigt wird. Das ist alles noch auf Film gedreht. Also da gab es keine Digitalkameras, die extrem empfindlich sind. Ne? Da gehört sehr, sehr viel Know-how auch dazu, diese Bilder dann, also diese Crane-Shots oder die Helikopter-Shots auch wirklich so aussehen zu lassen, dass das so wirkt, so epochal irgendwie und fantastisch, wie Michael Bay und sein Kameramann Howard Atherton das hier zelebrieren. Und insbesondere nach dieser Carjacking-Szene, die du gerade erwähnt hast, ne, da gibt es diesen Moment, der auch einer der Signature-Shots, glaube ich, auch für diesen Film ist, ne, wo dieses Flugzeug quasi über diesen Miami-Schriftzug gleitet, so in Zeitlupe.
Ne,
das ist so untersichtig gefilmt. Und der Witz an der Sache ist, das erklärt Michael Bay auch, dieses Schild, das war nur ungefähr 1 Meter hoch und 4 Meter breit. Und stand am Ende von der Landebahn oder am Anfang der Landebahn des Flughafens von Miami. Und er lag quasi da unten mit einer Kamera und hat quasi die 30 Meter über ihm zum Landeanflug ansetzenden Flugzeuge gefilmt. Und das war der Shot.
Geil.
Und das sieht halt so geil aus.
Als wenn es wieder Hollywood-Schriftzug wäre von der Größe. Faszinierend. Das ist wirklich geil. Das muss man echt sagen. Also auch überhaupt die ganze Kameraarbeit, die kann man nicht groß genug. Das sieht einfach so, ab jetzt wirkt so Kino modern, finde ich. Also richtig.
Und er hat vor allen Dingen auch die Kamera immer, also ähnlich wie Stanley Kubrick zum Beispiel, ne? War er sich nicht so schade, in sehr, sehr vielen Actionsequenzen, insbesondere im letzten Drittel des Films, auch die Kamera selber in die Hand zu nehmen, sich auf ein Skateboard zu legen, ne, die Straße runterzufahren mit der Kamera in der Hand, ne, oder Treppen runterzustürzen, etc. Also der lebt halt Film, ne? Der atmet absolut. Lebt Film.
Er lebt auf jeden Fall Action, muss man tatsächlich sagen. Ja. Halt, ne? Ich habe ein bisschen was vom Making-of gesehen, wie er mit dem Kameramann dann wirklich auch auf so Rollen gelegen hat, die so aussah wie bei Speed, weißt du, wo sie Keanu Reeves unter den Bus gezogen haben, wo die dann halt vor Explosionen hergezogen wurden und so und sich so mit einer Hand am Gürtel an so einem Gurt festgehalten haben und mit der anderen und er ihm immer nur gesagt hat, halt drauf und so halt. Ne? Das ist schon mächtig. Richtig. Ich muss übrigens ich habe den Film jetzt auf Deutsch gesehen halt, ne? Und bei der deutschen Synchronisation ist es halt so, es bringt mich jedes Mal raus, dass Leon Boden Mike Laurie spricht, also Will Smith. Also im Prinzip abseits davon, dass er ein Schauspieler natürlich als Schauspieler tätig war, hat er halt Statham und vor allen Dingen Denzel Washington gesprochen. Und ich sehe halt immer irgendwie gefühlt Denzel Washington dann dadurch, weil es ist halt die deutsche Stimme von Denzel Washington. Denzel, wie seine Freunde und ich ihn nennen dürfen. Ne? Und das, es bringt mich, ich brauche immer ein bisschen Anlauf. In den Fortsetzungen ist das nicht mehr, da hat er die Standardstimme von Will Smith, aber hier halt noch nicht. Und es bringt mich immer so ein bisschen raus. Also ich brauche immer so ein bisschen, bis ich mich dran gewöhnt habe, halt, dass es die andere Stimme hat.
Eine großartige Anekdote zu dieser Eröffnungssequenz mit dem Carjacking noch. Michael Bay hat diese Szene seiner Mutter gezeigt, noch im Rohschnitt. Und sie stieß sich daran, dass 18 Mal das Wort Fuck vorkam. Und er meinte, dann hat das also noch so häufig umgeschnitten, dass es am Ende nur noch 12 Mal waren.
Das ist ein guter Sohn.
Davon ist 10 Mal irgendwie natürlich Martin Lawrence derjenige, der das in den Mund nimmt.
Bay ist guter Sohn. Nee, aber was auch genauso wichtig ist, neben der Kameraarbeit, finde ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zooms und die Zooms auf Ereignisse, weißt du, später, gleich wenn dieser Raub quasi passiert, wo das in Deutsch sagt man ja immer Dope, man sagt ja für alles immer Dope, das ist auch witzig halt, weißt du, die klauen Heroin und sowas, es wird immer von Dope später die Rede sein. Da siehst du diese Kamerafahrten, weißt du, so auf das Tor und auf das Schloss und also auf das Wichtige halt und so, ne? Und das sieht einfach so geil aus, diese Kamerafahrten. Und das finde ich auch so ein Michael Bay-Ding halt, was sich so durchzieht. Und wir haben ja später hier in dem Film auch diesen Heldenshot, der dann später auch so ein Bay-Motiv wurde, weißt du, wenn die Kamera auf die beiden gerade sich erhebenden Figuren sie umrundet und auf sie zeigt, als wenn sie in der Ferne nach der Wahrheit suchen halt und so, ne? Da hinten ist sie.
Ja. Genau. Ja, das ist, das, da macht er auch keinen Hehl draus. Also er meint, teilweise diese minimalistischen Sets, die für 15.000 Dollar irgendwie da aus dem Boden gestampft wurden, die sind auch deswegen so spärlich, ne, mit so hartem Licht, viel Dampf und so blauem Licht nur ausgeleuchtet, um halt zu vermeiden, dass man zu genau sieht, ne, wie günstig in Anführungszeichen das war, dass man teilweise echt nur mit Pappe und ein bisschen Farbe irgendwie dahin in dem Studio was zusammengezimmert hat. Und deswegen bewegt sich die Kamera auch ständig. Und es gibt ständig so schnelle Schnitte. Mhm. Also er hat quasi dadurch, durch dieses Verwalten eines Mangels, hat er sozusagen seinen Stil erfunden. Mhm. Unter anderem auch diese Geschichte mit dem Schlitten, ne, der da durch diese Röhre gezogen wird, weil er meinte, ne, es braucht Bewegung, ne? Also es muss sich ständig irgendwas bewegen, und wenn es eben nicht die Kamera ist, dann muss sich eben onscreen jemand auf diesen Schlitten werfen und dann durch diese Röhre gezogen werden.
Das wäre mein Job. Aber das ist faszinierend, weil du sagst, damit kaschiert er den Mangel an Geld. Später, als er das Geld hatte, ist er aber diesem Stil treu geblieben.
Ja, klar.
Er hatte ja später deutlich höhere Budgets für seine Filme. Also da war es kein Mangel mehr halt, ne?
Ja. Ursprünglich, weißt du, wie der ursprüngliche Titel von Bad Boys
war? Oh, ich hab's gelesen, sag nochmal.
Der hieß Bulletproof Hearts.
Bulletproof, aber es gab doch einen Bulletproof mit Adam Sandler später.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also Bulletproof Hearts, das finde ich wirklich so ein Scheißtitel. Also ganz ehrlich.
Little Weapon jetzt das Recht oder irgendwie sowas. Ja, es ist ja eindeutig, in welche Richtung sie da geguckt haben. Buddy-Cop-Film im Prinzip. Sie kämpfen gegen eine Gruppe von bösen Möps unter polizeilichen Ermittlungen. Im Prinzip ist das eigentlich eine quasi 0815-Story, wenn man es genau betrachtet. Aber denen gelingt es, das halt tatsächlich, und als jemand, der bei Krimi-Sachen häufig den Kopf ausschaltet, weil ich irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann, warum man mit wem gerade sprechen muss. Weißt du, ich habe bei so Krimi, also Filmen, wo so ein Verbrechen aufgeklärt wird, schaltet bei mir das irgendwie immer mal ab, wenn ich sage, warum sind sie jetzt bei dem und warum sind sie jetzt bei dem? Und ich muss sagen, bei Bad Boys finde ich das überraschend schlüssig, wie sie das aufgebaut haben halt. Mit warum.
Ja, das ist auch ganz nett, finde ich, so, dass es so diese Internal Affairs gibt, die damit drohen, die ganze Abteilung zu schließen, wenn man nicht innerhalb von 72 Stunden
was man so hat.
Ne? Dieses gestohlene, also im Ursprung war es auch tatsächlich Kokain, als die Geschichte noch in New York spielen sollte. Basierend auf einem tatsächlich wahren Fall. Es ist also wirklich so gewesen, dass die Verbrecher über den Lüftungsschacht auch eingedrungen sind in diese Kammer, wo quasi diese sichergestellten Kokain-Geschichten da irgendwie lagerten. Und das hat Michael Bay quasi als Vorlage fürs Drehbuch dann irgendwie auch genommen.
Genau. Was aber genauso wichtig ist, finde ich, für den Film, und das zeigt auch ein bisschen die Zeit, ist die Musik. Und ich finde es total großartig. Der ganze Score, der ganze Soundtrack ist fantastisch. Mhm. Aber natürlich für uns alle Fans des Bad Boys Songs, das ist von der Reggae-Band Inner Circle, ne? Ist der Song aus dem Jahr 87 gewesen, oder ist 93 nochmal neu rausgebracht worden. Und der war in Amerika die Titelmelodie der Serie, also, oder wurde in der Fernsehserie Cops. Weißt du? Wir haben dann, glaube ich, Jahrzehnte gebraucht, bis bei uns doch, wir hatten doch auch mal so eine Phase, weißt du, wo du auf RTL 2 ständig Polizeigruppen hier, Toto und Harry und sowas halt, ne? Ja, ja. Ständig Polizeiteam, wo du kaum noch einen Polizisten und ein Kamerateam getroffen hast, ne? Und das war, und in Cops war Bad Boys so einfach ein immer wiederkehrendes Musikelement. Und darauf basierte das. Es macht also total Sinn, dass das hier auch gemacht wird. Und auch, dass sie, wie ich, nur den Refrain kennen, was ja auch später in der Serie, in der Reihe immer thematisiert wird. Wir singen doch nur den Refrain, dieses Bad Boys,
Boys. Auch, ne? Genau, ich glaube auch, als Martin Lawrence das anstimmt, zumindest auf der Originaltonspur, ist er auch nicht textsicher.
Ja.
Also das ist irgendwie sehr, sehr putzig, fand ich. Ist mir heute zweimal aufgefallen.
Genau, es wird ja auch später gesagt, ich glaube, neben dem zweiten Teil wird es gesagt, dafür, wir singen doch immer nur den Chorus und so. Genau. Und später ist ja auch so ein Ding, Mann, 30 Jahre und du hast den Text immer noch nicht drauf. Aber es ist ein geiler Song, und wenn man diesen Hintergrund mit der Cops-Serie kennt, ist es nochmal eine neue Variante. Und ich muss auch sagen, welchen Song ich auch total mag, ist Shy Guy von Diana King. Der wird in dem Film Film ja auch gespielt, wenn sie, ich glaube, irgendwie, ich glaube, den, wenn sie zum Bofrostmann gehen. Nee, zu dem Klimaanlagentyp ist das, glaube ich. Und da wird, irgendwo wird es auf jeden Fall Shy Guy gespielt. Und als ich das gehört habe, auch, ja, stimmt. Und dann gibt es ja auch dieses Musikvideo, wo die beiden dann sich immer wieder unterhalten und dann am Ende zu dem Song Uptown dancen und so. Ist ganz großartig. Ja.
Aber natürlich muss man auch Mark Mancina erwähnen, also der Hauptverantwortliche für den Score.
Ja.
Denn alleine, wenn man schon über den Credits am Anfang, ne, wenn man diesen Gitarrenriff hört, das ist eigentlich, ne, das ist wie bei Die Hard irgendwie, ne, oder bei Lethal Weapon, das Saxophon und die Gitarre und so. Das bringt sofort das Franchise quasi vor dem inneren Auge auf.
Absolut.
Und ja, also fantastisch. Toller Score von dem Mark Mancina, der halt davor auch schon Speed gescored hatte. Das war auch relativ erfolgreich für ihn. Und der natürlich in Anführungszeichen irgendwann auch aus dem Dunstkreis von Hans Zimmer hervorkam.
Unser Mann in Hollywood. Ne? Genau. Oh, Hans Zimmer, du meinst den Autor des Scores von Motorradkops.
Genau den.
Ganz groß, wer könnte das vergessen? Weißt du? Motorradkops, ach, das war noch RTL-Serien. Verprügel jetzt mich nicht in der Pause, oder? Nee. Nach dem, also diese Sequenz, sie klauen ja, die Bösen klauen ja das Ganze, die Drogen aus der Asservatenkammer, ne? Und das machen sie ja, indem sie einen Typen anschießen in Polizeiuniform, ne? Und den quasi, damit die ganze Polizei dahin fährt und abgelenkt ist, während sie diesen geilen Einbruch mit der Röhre machen und so halt. Ne? Mhm. Und ich muss immer lachen, wenn ich diesen Typ in diesem Van sitzen, stehen sehe, wenn er da schon hinten an der Tür steht, in Polizeiuniform und sagt, so, dann mache ich mal meinen Job und so. Wie lenke ich die denn jetzt am besten ab und so. Da habe ich mich gefragt, einmal so euphorisch für die Job Description sein. Weißt du, was hat er denn gedacht, was die mit ihm machen? Weißt du?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Und dann gibt es den Kopfschuss, wie er ihn anschießt, er rausfällt und er dann diesen Anruf macht, wo er sagt, ich habe gerade gesehen, wie ein Kopf angeschossen wurde, kommen Sie bitte. Und so emotionslos das macht. Also in Deutsch macht das sehr emotionslos. Ich weiß nicht, wie es im Original ist. Kommen Sie bitte, das war ganz schrecklich. Und sowas.
Nee, ganz so emotionslos ist er nicht. Aber das ist tatsächlich häufiger passiert, dass man das gemacht hat, um die Polizei in Anführungszeichen zu beschäftigen, weil die dann erstmal recherchieren müssen, welcher Cop ist das, ne?
Und
das
nehmen die
alles sehr ernst.
Ja, natürlich,
klar. Und das ist natürlich ein sehr, sehr geschicktes Ablenkungsmanöver.
Genau. Ja, ich finde auch, dass wir das Familienleben ist auch ein wichtiger Punkt dieser ganzen Reihe, was wir dann haben, ne, von Marcus Burnett. Also wir lernen seine Frau kennen, seine ganze Family kennen. Es ist einfach die 90er Jahre Sitcom Family im Prinzip, oder? auch Therese, seine Frau Teresa Burnett, die von Teresa Randall gespielt wird, auch ganz tolle Schauspielerin, hat auch ganz, ganz viele Sachen schon gemacht, die man kennt und so. Also es ist auch so ein Gesicht halt, ne? Die hat man auch in zig Sachen schon gesehen und die macht das sehr, sehr toll. Ich meine, diese ganze Szene hat auch totalen Sitcom-Familien-Vibe, ehrlich gesagt. Auch
als die hat mich total an Lethal Weapon erinnert.
Ja,
also
genau.
Die Dynamik, die Rick Murtaugh mit seiner Frau hat.
Also die Konstellation, seien wir mal ehrlich, die ist natürlich auch so. Mike Lowry ist hier, wird er uns als der Reiche, der Bulle, der aber viel Geld hat, weil er irgendwie mal Geld / irgendwelche Aktienpapiere halt geerbt hat und er sich so ein bisschen so den Ruf hat, so ein Hollywood-Cop zu sein, obwohl er das nicht ist und auch sich nicht so sieht. Und Martin ist halt der Murtaugh halt, ne, mit Familie geerdet und lebt von Check zu Check und so. Und aber es ist schon sehr individuell. Ich habe nie das Gefühl, einen Abklatsch von Lethal Weapon zu sehen, obwohl so viel Gemeinsamkeiten da sind.
Ja, aber das liegt an dem Charisma der Schauspieler, würde ich jetzt sagen.
Ja, ich finde auch super, als sein Sohn sagt, dass sie sich über seine Ohren lustig machen und Martin Lawrence sagt, ja, du hast so große Ohren, weil wir gute Zuhörer sind und versuch sowas mal im Universum zu finden und so.
Du hörst den Leuten zu, ne?
Ganz genau. Das sind unsere Flügel. Finde ich irgendwie, wie er sich dann aufregt, dass über seinen Sohn in der Schule so geredet wird. Das ist sehr, sehr sympathisch. Und auch dann die Szene im Polizeirevier halt, ne, wo der Captain die beiden dahin führt zu der Asservatenkammer und sagt, guckt euch das mal an. Auch da musste ich so lachen über Howard, dieses, Mensch, fällt euch was auf? Hier, diese Paletten, fällt euch was auf? Bis gestern, Mannshoch war es hier gestapelt und jetzt ist alles weg. Fällt euch da was auf? Und alle, oh Gott, wie kann das passieren? Und dann kommt ja schon ich glaube, da ist ja schon Mark Hellenberger das erste Mal da und fängt an, von der Dienstaufsicht zu reden. So, dafür
wird er bezahlt. Der Übergang, das ist auch so ein Beispiel für Michael Mays ökonomische Erzählweise, was Filmbilder angeht. Denn die Szene des Raubes endet mit dem Blick auf diese 6 Überwachungskameras.
Ja, ja.
Und ich, in dem Moment habe ich mich gefragt, ja, warum schießen die denn jetzt irgendwie oder schalten die 5 von diesen 6 Kameras ab und es bleibt nur ein Bild übrig. Mhm. Und dann bewegt sich die Kamera halt so auf das eine Bild und das ist dann quasi der direkte Anschluss, der dann im nächsten Bild wieder aufgegriffen wird in der Asservatenkammer der Polizei.
Das ist clever gemacht. Es wird da auch noch erwähnt, dass noch der Polizist noch mit dem gesprochen werden soll. Die haben ja den betäubt halt, ne? Diesen Polizist, der so Probleme mit der Verdauung hatte. Was für ein großer Pech.
Die Tacos bringen mich noch.
Richtig, richtig. Wir lernen ja da auch Luis und Sanchez kennen, ne? Diese beiden anderen Cops, die erst in den späteren Filmen größeren Part kriegen, muss man sagen.
Was für klischeehaftere Namen hätte man finden können?
Luis, ich habe gedacht, das sind 2. Luis Sanchez. So 2 Cops, die eigentlich so ein bisschen wie die Gegenstücke irgendwie von den beiden, auch so ein bisschen arrogante Hänger und so halt, ne? Ja. Sagen, ah, ist euer Dope weg. Anscheinend sind die ja irgendwie, haben die dieses Heroin im Wert von 100 Mille quasi ja irgendwie eingecashed halt und so, ne? Und ja,
das ist alles bei Don Simpson zu Hause.
Das war. Also von 100 Mille weiß er nicht. Er hat gesagt, da war nur 90. Es wurde immer weniger, weißt du? Mit jedem Mal. So wie wenn du mir Geld leist, wird auch immer weniger. Ne? Aber die sind schon sehr klischeehaft und so halt. Ne? Und die sollen so ein bisschen die unsympathischen Gegenfiguren zu unseren Helden sein. Da macht man halt das Übliche mit sich gegenseitig die Mütter beleidigen und Männlichkeiten absprechen und so. Was es dann halt so
gibt. Aber immerhin hat man sich um Diversität bemüht.
Richtig, man hat sich da um Diversität bemüht, genau. Und dann ist ja diese Fitnessstudio-Szene, wo wir Maxi kennenlernen, halt, ne? Ja. Auch total toll, die ist super. In die war ich damals verliebt, als ich den das erste Mal gesehen habe.
Total schade, dass sie nicht so viel Screentime hat und dann relativ schnell aus dem Film wieder verschwindet, weil sie wirklich toll spielt. Und man merkt die Chemie zwischen ihr und Will Smith. Und das macht diesen emotionalen Punch dann auch unglaublich stark für mich.
Genau, ich liebe da wirklich alles, was wir da sehen. Dieses Fitnessstudio, wie Martin Lawrence versucht, Gewichte nebenbei zu heben und so halt, ne? Und Maxine bekommt ja quasi von Will, bleiben wir bei Will,
Mike Lowry,
quasi, er bittet sie darum, sich doch mal umzuhören, weil sie ist ja so ein bisschen so, naja, es wird schon so gesagt, so Escort-mäßig unterwegs halt, ne? Und ob hier jemand außer der Reihe eine große Feier machen möchte, ne? Und ein bisschen Geld ausgeben müsste. Da habe ich gesagt, ist in Miami sicher eine Aufgabe. Weißt du, also.
Ja, passiert total selten.
Passiert total selten. Aber wenn ihr da was auffällt und so, ne? Und ob sie da irgendwie so ein paar Neureiche in der Stadt und so, ne? Ne? Ja, das macht sie auch, weil sie offensichtlich ja sehr in ihn verliebt ist. Ne? Also, das merkt man halt, ne? Und dann kommt ja diese Sachen mit, übrigens, wie der gute Martin Lawrence trainiert, ist wirklich so, wie ich in meinem Fitnessstudio wirke. Weißt du, ich erstmal
Schattenboxen mal, und dann
Schattenboxen,
zu viel Gewichte auf die Hand.
Zu viel Gewichte und dann sofort, also nicht um aber zu stolzern, um Hilfe zu schreien, aber zu sagen, Gott, bitte nicht so. Ne? Ein bisschen ist es so. Aber wir haben ja davor noch gesehen, dass die über die Klimaanlage reingekommen sind. Halt, ne? Und das meinte ich vorhin mit, wir leben bei dem Film, irgendwie ist es für mich nachvollziehbar, warum sie mit wem reden, weil sie sagen, die sind hier über die Klimaanlage, also müssten wir mal mit dem Typen reden, der hier die Klimaanlage eingebaut hat, ne? Wo ich mich gefragt habe, ist nur die Asservatenkammer klimatisiert, weil sonst überall Ventilatoren rumstehen und man spürt die Hitze, da würde ich doch in der Asservatenkammer wohnen, oder?
Ja, das hat was mit der, oh Gott, mit den chemischen Einzelheiten zu tun.
Oh Gott.
Es wird im Audiokommentar erklärt, ich habe es nicht ganz verstanden, aber da entstehen theoretisch irgendwelche Gase, wenn es zu feucht ist in der Luft und die müssen dann halt abgepumpt werden oder irgendwas. Okay.
Also auf jeden Fall verstehe ich, warum sie den Klimaanlagentypen aufsuchen. Der Klimaanlagentyp ist, der lebt doch in einer schönen, großen, klimatisierten Villa, ne? Aber der ist tot.
Lebte,
weil es trotzdem total witzig, wie sie da reinkommen und so. Und, und die Diskussion mit, du hast so viel Bass in der Stimme, du machst dem Angst, wenn du dich so schwarz anhörst und
haben
so.
Sie eventuell braunen Zucker, den sie uns rein können.
Das ist total super. Und dann dieser Geruch und dann, da ist eine Leiche und so. Und wenn sie dann, da erleben wir ja auch, dass der gute Burnett Angst, also Probleme hat so mit Leichen und mit dem Geruch und das alles, was ich total verstehen kann, ne, muss er dann aber unter den Tisch und nach diesen Zetteln suchen und so. Aber geil ist, finde ich, dass da auch Mike sofort den entdeckt, okay, alles klar, ich weiß, was passiert ist. Der Typ hat die Pläne für die Klimaanlage verkauft. Und dafür wurde er jetzt umgebracht.
Genau. Da
dachte ich mir, okay.
Ja, diese Geschichte mit den Leichen, ne, die hat ja dann Michael Bay Bad Boys 2 nochmal aufgegriffen und dann auf die 12 gedreht.
Sozusagen. Auf die Spitze gebracht, ja.
Ja, auf die unappetitliche Spitze, sagen wir es so. Aber man, ja, also das macht unheimlich viel Spaß. Und dieser Slapstick-Humor, den Martin Lawrence hier quasi anschaltet in dieser Szene, ne, wo er immer würgen muss und man hofft, dass er aus dem Haus da irgendwie rauskommt, ohne sich übergeben zu müssen. Das ist schon toll. Und ne, dieser Humor, der da entsteht mit Will Smith, der also der komplett straight spielt und seiner Comedy auf der anderen Seite, das passt einfach, ne? Wie die Faust aufs Auge.
Ich finde auch schön, dass einfach hier schon das Ganze etabliert wird, was wir später auch immer wieder hören. Dieses Gespräch mit den beiden, dass man ja sagt, ja, du hast ja, ich habe ja keinen goldenen Löffel im Mund oder bin so nicht also so reich geboren, du bist ja nur so ein Kopf nebenbei. Das wird ja dem Mike Lowry immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er einfach reich ist und eigentlich das gar nicht machen müsste und das nur für den Action, weißt du, fürs Adrenalin macht und so halt, ne? Und wie er sich darüber aufregt, dass es halt nicht so ist, dass er sich als hart arbeitender Cop sieht, der morgens immer als erstes am Tatort ist und abends auch als letztes, wo ich mir sage, was für ein langer Tag. Ne? Ja. Das ist auch geil, das wird hier auch etabliert halt. Ne?
Ja, 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 und auch dieses I love you man und so. Was,
ja,
was,
ja, ich liebe dich doch eigentlich und so.
Genau. Halt, ne? Ja, ja. Wie ist das im Deutschen eigentlich? Weil im Original, am Ende von dieser Szene, sagt Will Smith, oder benutzt Will Smith irgendwie das Wort Bitch?
Nee.
Und daraufhin macht Martin Lawrence dann so einen Witz, dass, ne, er könnte also jederzeit den Wagen von der Straße ablenken und dann wären sie zwei Bitches, die im Wasser sind.
Zwei alte Tanten,
okay, weil das war so eine Nummer, die Michael Bay im Audiokommentar auch erzählt, dass er von Martin Lawrence wusste, dass er allergisch reagiert auf dieses Wort und dass das für ihn wie eine Art Kampfansage ist.
Genau.
Und deswegen bat er Will Smith, das einzubauen in diesen Dialog. Um zu sehen, ne, was für eine Improvisation Martin Lawrence daraus macht.
Genau. Da wird ja auch schon so ein bisschen etabliert, halt, dass der Marcus Burnett nicht so der schnellste Autofahrer auf der Strecke ist, halt und so. Ne? Trotzdem finde ich schön, dass sie sich abwechseln beim Fahren. Das ist auch nicht immer so, halt, ne? In solchen Filmen ist meistens immer so der eine. Ne? Ich glaube, später war es auch, glaube ich, immer mehr Will Smith, der gefahren ist und so, ne? Max hat ja dann noch, wir lernen ja dann Julie kennen, ne, die Freundin und Mitbewohnerin von Maxes und mal eben so mit zur Party genommen wird. Da sind so ein paar Neureiche in der Stadt. Da gibt's dann auch so diese Dame, die das so ein bisschen, ich will ein bisschen drumherum tanzen, weißt du? Diese Dame, die das ganze Business so ein bisschen betreibt halt, ne? Die gibt ihr dann diesen Auftrag, hier so ein reicher Typ da, so feiert da so und dann nimmt sie ihre Freundin mit und dann dachte ich mir auch, ist das Einführen in die Escort-Welt irgendwie, weißt du, ich find's auch ein bisschen strange irgendwie, so der Mitbewohnerin, Mensch, du bist auch ein hübsches Mädel, weißt du, dann hast du ein bisschen Geldprobleme, du hast hier zwei Hunde in Miami, das kostet, komm doch mal mit, wir gehen auf eine Party, wird sicher witzig.
Ne? Genau, der Typ ist wahrscheinlich sowieso so entweder betrunken oder stoned, ne, dass nach 5 Minuten oder 10 Minuten sowieso vorbei ist.
Ja,
und so schlittert man dann in solche Situationen rein.
Gott bewahre. Ja, da die Party geht aber wirklich nicht so lange, weil halt Fauché mit seinen Schlägern auftaucht, ne? Mhm. Und wir erfahren, dass der Typ ein Ex-Polizist ist, ne? Und dass der die irgendwie so ein bisschen in die Geschäfte eingeführt hat, so in die Familie eingeführt hat und so. Und aber jetzt ein bisschen zu forsch wurde und dass im Prinzip seine mit Don Simpson zusammen seine 10% genommen hat von dem ganzen Geld und beziehungsweise von den Drogen und jetzt da quasi ganz fies von Fauché und seinen Leuten getötet wird halt. Ne?
Das ist übrigens ein echtes Hotelzimmer, also dieses im Biltmore in Miami, ein berühmtes Hotel, die Al Capone Suite, so heißt sie tatsächlich. Das ist also nicht ausgedacht.
Ja.
Und da sind tatsächlich schon mehrere Morde begangen worden, auch in real life. Da ist jemand mal vom Balkon geworfen worden, etc. Krasse Situation und auch Karen Alexander, also die
Max-Darstellerin, ne?
Die Max-Darstellerin, genau, die dann erschossen wird. Die Tränen, die man in ihren Augen sieht, sind tatsächlich echt. Sie empfand also wirklich Beklemmungen während des Drehs. Sie war Model oder ist Model gewesen zu dem Zeitpunkt ihres Lebens und hat mit der doch sehr krassen Acting-Choice, die Jackie Cario hier an den Tag legt, nicht so wirklich umgehen können. Und
er ist ja so ein charmanter Bösewicht auch, weißt du? Also einerseits einer, der sich die Finger durchaus schmutzig macht, ne? Der rennt ja auch später wie ein Hirsch. Ne? Also er ist ja später richtig dabei und so. Also der
ist, schon, ist so ein bisschen ne? wie so ein halber Alan Rickman.
Er ist genau, so ein halber Alan Rickman ist er, genau. Aber wie er dann ihr noch was anbietet und so, was ist ja schon sehr perfide und sie dann erschießt und sie fällt dann in Zeitlupe in diesen Glastisch und das Julie kriegt das mit, die ist halt, war mal kurz auf Toilette, hat sich frisch gemacht und so, kam zurück, hat das dann unten mitgekriegt, dass da noch mehr Leute sind, das ist auch immer so eine Abrechnungssache, weißt du, weißt ja nicht, auf was man sich einlässt bei solchen Partys und so. Ich weiß ja nicht, ob es da nach Menge geht oder Zeit. Na, also, na, auf jeden Fall ist es so ein, sieht sie ja halt, wie ihre Freundin erschossen wird und erschrickt und rennt weg und dann rennen die alle hinter ihr her und so. Und dann gibt es ein bisschen Shoot. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch ihre Flucht übers Dach und dann, ich sagte mir, hoch, immer höher, um damit du von oben in den Pool springen kannst. Liesel Webb lässt grüßen. Aber ehrlich gesagt, das sieht schon geil aus. Also ich finde auch, dass Tatia Leoni, a.k.a. ihr Stuntgirl, die haben das gut gemacht halt. Ne? Ich finde diese...
Da gibt es einen speziellen Rig für. Der Typ, der das entwickelt hat, ist laut Michael Bay ein kleines Genie. Der ist ein halber Physiker und hat also quasi eine Art Harness, nennt man das, glaube ich, also so eine Art Schultergurt, den man sich umzieht, entwickelt, der einem quasi einen freien Fall ermöglicht und sozusagen wenige Meter vor dem Boden die Geschwindigkeit wieder herausnimmt, krass, sodass du dir nicht deinen Rückgrat oder dein Genick brichst als Stuntman. Und das war, glaube ich, eine der frühesten Einsatzzwecke für dieses Rig. Und das sieht spektakulär aus, absolut.
Ja. Total, also ich finde es super. Ich finde auch die beiden Typen, die sie jagen, super halt, ne? Wie die sich gegenseitig, du ein Idiot, du triffst auch nie was und so. Also noch gegenseitig ein bisschen Comic Relief an der Stelle halt noch anbieten halt und so halt. Ne? Und auf jeden Fall kann sie ja dann entkommen und dann wird ja der Tatort besucht, also beziehungsweise die Ermittlung beginnt, das hat halt den Mord gegeben und da sind ja auch Mike und Marcus dabei und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Szene immer sehr, sehr emotional, wenn dann erst Markus das Leichentuch hebt und sieht, dass da Max drunter liegt. Er hat sie ja in dem Fitnessstudio gesehen. Er wusste, dass sie quasi im Auftrag von Mike unterwegs ist und hat nicht groß mit ihr gesprochen, aber man sieht es ihm schon an im Gesicht halt. Er deckt sie dann auch zu und dann hörst du im Hintergrund ja auch Mike, wie er sagt, hey, wer liegt denn da, Partner? Und so halt. Und dann siehst du halt, wie er dieses Leichentuch hebt und auf Max runterguckt und dann dieser Moment, weißt du, wo Marcus dann hinter ihm steht und so die Hand auf die Schulter legt, das ist dieses Bad Boys, wir stehen zusammen, wir feiern zusammen Ding halt, ne?
Ja, aber das, du siehst auch, wie zerstört Will Smith in der Situation ist, als er dann wegläuft, ne, nach dem Gespräch.
Ja.
Und er sagt, ja, ich bin okay, weißt du, und du siehst halt genau in seinem Gesicht, nee, das ist alles andere als okay.
Nee, auch wie er dann draußen am Auto steht und so und er nochmal, weißt du, und sich so die Sirenen in den Gesichtern spiegeln und so und Markus ein bisschen Aufbauarbeit halt noch leistet und er sagt, nee, ich muss jetzt erstmal alleine weg und so halt, ich brauche mal ein bisschen Zeit für mich und so halt, ne. Dann gibt's auch diesen total irritierenden Shot mit dieser Dame, die ich schon wieder ganz vergessen habe, die Max beauftragt hat quasi, ne, die sitzt im Bett und telefoniert, dann geht's Licht aus, dann siehst du irgendwie so einen Typ, der aussieht, als wenn er mit einer Kettensäge durch den Gang geht, durch den
Dunkeln. Nee, das ist ein Hammer.
Das ist ein Hammer, das ist ein Vorschlaghammer, ich hab's ganz vergessen. Und dann endet diese Szene.
Ja, aber ich finde das super.
Ich auch.
Ich finde das super, weil parallel dazu gibt's ja diese Handlung zwischen dem Joe Pantoliano und Martin Lawrence im Polizeiquartier.
Genau.
Wo dann der Anruf eingeht. Und dann hast du plötzlich wieder so einen Schnitt und dann siehst du eine blutige Hand, die einen Wasserhahn aufdreht. Ne? Und dann hast du noch einen Schnitt und dann siehst du Will Smith, wie er in den Hauseingang geht, aber dann mit derselben blau-schwarzen Ausleuchtung, wie eben der Typ mit dem Hammer und die Hand am Waschbecken. Das ist einfach der, wie Michael Bay immer sagt, ne? Das ist der Ökonomie der Situation geschuldet. Er hatte einfach nicht mehr Geld, um mehr Szenen oder mehr Shots zu drehen. Und dann kriegst du halt so eine fragmentarische Erzählweise. Und ich finde es super. Also, es ist halt wie ein Musikvideo, ne?
Es erzählt alles, was nötig ist. Ein bisschen irritiert hat mich dann, dass Mike, er wird ja nur niedergeschlagen. Ne? Also nur in Anführungszeichen gegen Gewalt. Aber letztendlich habe ich nicht verstanden, warum sie ihn da nicht fertig gemacht haben. Weißt du, klar, weil der Film dann vorbei gewesen wäre und so halt. Ne? Genau. Aber
Bad Boy.
Bad Boy. Jetzt habe ich jetzt nur noch Martin da. Ne? Auf jeden Fall, der hat ja aber genug zu tun, weil der muss ja diesen Anruf annehmen. Beim Captain persönlich, da ruft die Julie an und sagt, hier, ich bin Zeuge eines Mordes, und der Captain fängt datenschutzkonform sofort an. Sie meinen doch nicht etwa den Mord in dieser Playboy-Villa, da hier, der gestern, die heute Abend passiert ist, von dem die Presse noch nichts weiß. Und er fängt sofort an, loszuplappern. Und sie sagt, ja, wenn Sie mir nicht Mike Laurie geben, weil den kennt sie. Sie erkennt ja von Max. Max schwärmt ja so von Mike, ist in den verliebt und sagt, wenn sie mal irgendwann Hilfe brauchen würde, dann nur Mike Laurie würde das machen. Und deshalb will sie nur mit Mike Laurie sprechen. Mike Laurie ist aber gerade nicht da, also muss der gute Barnett ran. Der muss sich jetzt hinausgeben, und ich muss auch sagen, es ist Comic pur, wenn Howard sagt, ja Moment, Mike, komm mal her, der ist gerade auf Toilette, komm mal her.
Ne, und so. Die Reaktionen auf dem Gesicht von Lawrence sind so großartig.
Ich finde aber allerdings, haben sie das Spiel ehrlich gesagt meiner Meinung nach zu lang durchgezogen. Wer ist, das hätten sie auch schneller aufklären können, das Ganze. Eigentlich, als er dann später auf sie trifft. Also auf jeden Fall soll er sich ja jetzt für sie ausgeben, also für Mike ausgeben, weil sie halt nur Mike traut und so. Und so weit, dass irgendein Name, beziehungsweise, also ihr Sicherheit, also sie traut halt nur Mike, weil sie das von Max kennt. Ruft dann bei der Polizei an, und dann wird ihr irgendein Typ gegeben und gesagt, ja, das ist der. Ja, okay, hier ist meine Adresse, kommen Sie mal vorbei, ich habe da einen Mord beobachtet. Ne? Gott sei Dank war es der Richtige und nicht einer der anderen korrupten Cops, von dem wir ja in dem Film immer wieder hören, dass irgendwie man da ja sonst keinem trauen kann. Gut, dass sie auf der richtigen Nummer angerufen hat, offensichtlich, oder? Aber auch das erste Aufeinandertreffen von Marcus und Julie ist total super, wenn sie mit dem Baseballschläger angeht und sagt, du siehst aber gar nicht so aus. Da macht sie ihn schon, ja, wir haben mir ganz anders vorgestellt und so. So ein großer, muskulöser Typ und so, nicht so ein kleiner und so halt, ne? Und ich muss so über Marcus lachen, wie er dann, wenn er dann sagt, ja, bitte, dann gehe ich halt. Ne, ich hätte nicht gewusst, dass auf mich hier die New York Lions warten. Ne? Und das, weißt du was, aber wenn ich dich finden kann, können die dich auch finden. Da dachte ich mir, nein, die hat dich angerufen. Die hat dir ihre Adresse gegeben. Ja. Ganz so leicht wird es nicht sein. Ne?
Ja, da darf man halt nicht so genau hingucken, sonst merkt man, wie groß die Plotholes sind, durch die man Trucks fahren könnte.
Aber als er droht zu gehen, sagt sie ja dann, sie hat gesehen, dass ihre beste Freundin erschossen wurde, und dann die traurige Musik setzt ein, er macht die Tür zu und sagt so, ja, okay, dann ich brauche halt Hilfe und so halt. Ne? Und er will sie halt in Schutzhaft nehmen, das will sie aber nicht, weil sie sagt, ja, ich weiß auch, man kann da keinem trauen, denn der Typ, bei dem wir die Party gemacht haben, war auch ein Cop. Da sagt er, nein, Ex-Cop, den haben wir schon lange entsorgt. Aber na, okay, ich sehe es ein. Ich möchte zu dir. Sie sagt quasi, also das Vertrauen ist schnell da. Sie sagt ja, ich möchte dann bei dir jetzt wohnen. Obwohl ich eben noch dachte, du bist es nicht und du entsprichst nicht der Beschreibung.
Das geht aber ziemlich schnell.
Ich möchte bei dir wohnen. Und erst ist ja Markus dagegen, und dann im nächsten Moment, nee, doch, ist eine gute Idee, ist ja nicht meine Wohnung in Wirklichkeit. Und die Momente, wenn sie dann anfangen, die Hunde einzusammeln, das killt mich jedes Mal. Wenn sie sagt, komm mal her, Fifi. Und so, die hat ja zwei Hunde, die mit müssen und so halt, ne?
Luke and Duke.
Währenddessen kommen ja schon die beiden Schläger, die typischen Mafia-Klischee-Schläger, und jagen sie im Prinzip halt. Ne? Also, Gott sei Dank können die beiden entkommen. Ne? Die haben sie gefunden über wahrscheinlich das Adressbuch der Dame der Nacht, die das Ganze organisiert hat, die der Typ mit dem Hammer umgebracht hat. Auch das kann ich nachvollziehen, wie die auf ihre Adresse kommen, denn sie ist ja die Mitbewohnerin von Max.
Richtig.
Und Max hatte den Auftrag. Somit hatten die Adresse. Das kann ich, siehst du, wie ich das nachvollziehen kann.
Wahnsinn.
Das ist total Wahnsinn. Ich finde es übrigens super, dass der eine von den beiden, der etwas dicklichere, dass der einfach nicht schnell genug ist. Das wäre so mein Part. Weißt du? Ich würde dich anfeuern, wenn wir beide das wären. Ich würde sagen, Tilo, lass deine Waffen hier, dann bist du schneller. Aber es ist ein super Duo, die beiden, oder?
Absolut. Also würde man auch nicht denken, oder man müsste es ja auch gar nicht so komödiantisch auf die Spitze treiben zwischen denen.
Ja.
Aber es macht sehr viel Spaß in der Situation. Und ich glaube, das schafft Michael Bay jetzt sehr, sehr gut, dass er immer wieder die Härte und die Action super balancieren kann mit Humor und und dieser Leichtigkeit und einfach der Unterhaltung, die sich natürlich dann daraus irgendwie auch ergibt.
Und das Beste an der ganzen Sache ist, auch da kann ich es wieder nachvollziehen, weil sie sind ja mit der, Marcus hat sie ja mit ihrer seiner Familienkutsche abgeholt und sagt auch, jetzt haben sie mein Nummernschild. Das erklärt, warum die später bei ihm vom Haus campen, was aber nicht erklärt, warum er nicht, das erklärt später, warum Mike dann bei der Familie wohnt. und so als Schutz eigentlich, ne?
Ja, klar.
Ja, nee, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn. Aber ich liebe die Szene zwischen den beiden im Auto. Wenn sie sagt, ist das hier wirklich dein Wagen? Also von der Beschreibung, ich mir das an. Da ist ja sogar ein Kindersitz.
Da ist ein Kindersitz. Oh Gott, da ist ein Kindersitz.
Und er sagt, ja, ich anderen, das benutze ich bei meinen anderen Kamera-Einsätzen und so. Und ich musste, Gott, da ist ja sogar ein Kindersitz draus. Das ist super. Und dann lernen wir ja Chad kennen. Wir lernen ja, Chad ist ja der Concierge quasi, könnte man sagen. Mhm. Ne? Und wie nennt man das denn, wenn du in einem Mehrfamilienhaus, wahrscheinlich sind das Eigentumswohnungen, und du hast unten ist ein Concierge.
Das heißt so. Ne?
Ja, der Concierge dieser Villa, in der Mike wohnt, und der ja Marcus kennt, lässt der ihn in die Wohnung nach so ein bisschen Überzeugungsarbeit des Polizistenkumpels halt quasi. Ne? Mhm. Und sagt so, ja, er muss da jetzt, und er denkt natürlich, er bringt sich ein Mädel mit. Und bumst bei seinem Kumpel in der Butze. Ja. Das ist, aber komm, Chad hat auch was, ehrlich gesagt.
Chad, ja, mag natürlich. Ich auch. Der wird ja auch immer wieder, er kriegt immer wieder kleine Szenen im Laufe des Films, die meistens natürlich komödiantisch sind, ne, weil er sozusagen als Gatekeeper da vorne sitzt und eigentlich niemand ihn ja für voll nimmt und er seinen Job auch nicht wirklich immer ausfüllen darf.
Ey, ich liebe auch, wenn die im Dunkeln in die Wohnung gehen und Markus sich einfach in dieser Wohnung nicht so auskennt.
Ja.
In diesem geilen Haus, in dieser geilen Wohnung von Mike, die wirklich so.
Ist vor allen Dingen so nebelig. Stylisch. Und das finde ich so lustig.
Ja, ja.
Ne, das ist dieser typische Hollywood-Nebel, den man immer so hat, um den Mondschein in einer Wohnung oder irgendwie sowas erkennbar zu machen. Und dann sagt doch Martin Lawrence irgendwie auch noch, ja, ich habe, glaube ich, irgendwelche parfümierten Kerzen angelassen.
Genau.
Im Original zumindest. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch
lief.
Aber so das ist einfach großartig, dass die das dann auch noch, diese Meta-Gag dann irgendwie da noch so reinbringen.
Ja, und wenn er dann selbst überrascht ist, als das Licht anmacht, wo da diese ja. Kästen da aufgehen, weißt du, die so aussehen. Weißt du, sie irgendwie so, als wenn da so Kerzen in irgendwelchen Ballons oder so drin wären und so weiter. Mhm. Und er selber so ein bisschen überrascht ist von dem, wie aufwendig teuer diese Wohnung ist und so. Und sie dann da lassen, er lässt sie ja dann da, gibt ja dann...
du hast einen Lichtschalter gefunden.
Ja, man merkt halt total, dass er einfach überhaupt nicht, dass er nicht oft bei ihm ist. Und wenn, dann immer nur am Tag.
Ja.
Ne? Und er gibt ja im Prinzip Chat dann so ein bisschen den Bewachungsauftrag halt. Ne? Das ist total super. Und dann ist ja Mikey wieder aufgetaucht. Der ist ja nun niedergeschlagen worden. Wie gesagt, unser kleines Plothol, warum er ihn nicht, ne? Das ist ein riesenstrategischer Nachteil halt, ne? Die kriegen halt noch mal ein bisschen vom Captain, noch mal ein bisschen Druck in einer wunderbaren Szene, wo Howard Baseball, nebenbei Basketball spielt. Und ich frage mich, Mike sagt später am Ende der Szene, alle wollen sein wie Mike, ne? Prinz von Bel-Air, und Mike macht ja auch den Wurf, weißt du, den Drei-Punkte-Wurf, und dann sagt ja Markus noch, ich hätte es mit dem Dank geschafft und so. 90er Jahre Basketball, ich verbinde Basketball auch sehr viel mit den 90ern, auch unter anderem Prinz von Bel-Air, Weiße Jungs bring's nicht, ne? Solche Filme. Und ich finde es einfach super, dass Howard mit denen das Mitarbeitergespräch quasi macht, während er in der Sporthalle Basketball spielt. Und er ist ungefähr so gut wie ich da drin. Weißt du, ich finde es total lustig, dass er wirft einfach und muss dann den Ball hinterherrennen, um ihn zurückzuholen, weißt du? Genau. Es ist so das Gegenteil, wie normalerweise das so cool dargestellt wird. Aber das macht es so unfassbar sympathisch, finde ich, diese Szene.
Ja, ja, ich glaube, dieses Zitieren von diesen Männlichkeitsklischees, ne? Das ist etwas, was Michael Bay, glaube ich, relativ ernsthaft vielleicht hin und wieder auch hier zelebriert. Aber es macht es, wenn man das aus der Distanz betrachtet, wie wir das eben tun, 30 Jahre später, nicht nur als Zeitbild interessant, sondern es wirkt halt auch wahnsinnig humoristisch. Und,
genau.
Ja, es glänzt halt dann einfach in so einer kleinen Szene, ne, die das vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Aber durch diesen Faktor, der dann noch hinzukommt, wirkt sie halt dann noch unfassbar mehr unterhaltsam.
Und er macht das, was ein guter Polizeichef macht. Er sagt, wir bleiben beim Rollentausch. Er sagt hier, damit wir, bis wir von ihr Informationen haben, sie soll sich unbedingt die Verbrecherkartei ansehen. Ist ja naheliegend, dafür will sie aber nicht ins Polizeirevier kommen, also muss das quasi zu ihr nach Hause quasi, wird ihr das der gute Markus präsentieren. Und er sagt, also du bist jetzt du. Und du bist auch du. Und du bleibst du. Und so. Also bleibt die Rollen getauscht, bis wir jetzt wissen, wer diese fiese Möps gewesen sind. Wahrscheinlich eine total logische Entscheidung, die ein Polizeichef treffen würde. Ne? Währenddessen wird auch noch gesagt, sie ist bei Mike in der Wohnung. Wie, sie ist bei mir in der Wohnung? Ja, mit ihren beiden Hunden. Ach. Und da sagt er übrigens, in Deutsch sagt er es ganz hart. Du willst sagen, da ist eine Nutte mit zwei Hunden bei mir in der Wohnung. Ne? Das ist jetzt schon ein bisschen hart.
Ja. Du magst jetzt nicht wissen, was er im Original sagt.
Was sagt er im Original?
Naja, a bitch with two dogs.
Ah, also. Okay. Ach Gott, oh Gott. Naja, ja, auf jeden Fall, wir haben ja dann noch diese kleine Drogenküchenszene mit diesem Typen, ne, mit dem, wir erfahren, die wollen, dass hier die Heroin, Kokain, was auch immer, sie wollen strecken halt, Ether ist ein gutes Mittel und sie haben nur so einen Geek dabei halt, ne. Dass er so ein Nerd ist, erfahren wir übrigens dadurch, dass er auf seinem weißen Kittel so Aufkleber drauf hat, so ein Peace-Zeichen und so, weißt du, vielleicht noch so Star Trek-Symbol oder irgendwie sowas
halt. Ja, und ne? Dass er auch noch als Genie irgendwie mal bezeichnet wird, glaube ich.
Genau, damit wir das auch noch erfahren. In der Wohnung von Mike kommt eine meiner Lieblingsszenen dann, weil, naja, wenn man in der Wohnung von jemand anderen ist, also wenn ich jetzt bei dir in der Wohnung bin, ne, und jemanden überzeugen möchte, dass das da meine Wohnung ist, wahrscheinlich stehen bei dir Bilder von dir in der Wohnung.
Natürlich.
Ne? Ja, und dann muss ich ja erklären, warum Bilder
ganz
von
dir. Ganz wandvoll.
Genau. Auch so ein großes Bild hinter dir. Das ist ein Porträt, hast dich malen lassen.
So ein Öl.
Ja, da muss ich erklären, warum Bilder von dir in meiner Wohnung stehen. Ne, und die Erklärung ist einfach, also jedes Mal, wenn, die sind halt Cops, und jedes Mal, wenn sie des anderen das Leben retten, stellt man sich ein Bild von dem in die Wohnung. Und er sagte, und deshalb habe ich hier 10 Bilder von ihm, weil ich ihm irgendwie 10-mal, weil er mir 10-mal das Leben gerettet hat, und du müsstest mal seine Wohnung sehen, da ist eine ganze Wand. Die nach mies. Und ich finde diese Erklärung aus der Not heraus irgendwie ganz putzig, ehrlich gesagt.
Absolut,
und,
ja.
Und sie sagt, na, ich dachte, das ist vielleicht dein Freund. Wie mein Freund. Und so, also es ist wirklich so herrlich, wie er das erklärt, warum die Bilder von einem anderen Typen da bei ihm in der Wohnung stehen.
Das ist einfach absolut, so super. Ja. Und sie spielen natürlich hier, ne, mit diesem Männlichkeitsding.
Absolut.
Wo mit Martin Lawrence halt immer struggelt in dieser Rolle. Das ist schon wirklich Comedy Gold. Und auch hier merkt man wieder, wie gut Tia Leoni das auch spielt.
Fantastisch. Schade, dass sie später nicht mehr dabei war, ehrlich gesagt. Die ist richtig, richtig gut. Ich finde auch super die Szene, wenn die dann essen und im Computer die Bilder zeigt. Und den dachte ich erst, wo ist der Computer hergekommen? Aber der war tatsächlich vorher in der Wohnung. Mike hat einen Computer hinten. Wir sehen den Schreibtisch und da steht ein PC drauf. Und auf dem zeigt er ihr die Verbrecherfotos halt. Ne? Und nebenbei isst er Fleisch. Also isst er was, ne? Und bietet ihr das auch an, und sie sagt dann, und das, weißt du, was das Schlimme war, als ich das vorhin gesehen habe, habe ich selber sowas gegessen. Habe auch Steak gegessen, und dann macht sie ihm, ja, nee, das will ich nicht, ich esse nichts Totes, ich esse kein totes Tier, ich esse nichts, was ein Gewissen, was ein Leben hatte, was sich über die Dinge des Tierlebens gefreut hat und so. Und wie er dann so ein bisschen, boah, und in dem Moment habe ich auf meinen Teller geguckt und gesagt, danke. Ne, weißt du, wirklich ernsthaft, ist kein Witz.
Ja, sie beschreibt das ja dann auch noch so, ne, dass das irgendwie Tierreste sind, die dann zu so einer Art Schicht zusammengepresst werden. Und dann sagt er so, ja, was ist mit der Gurke? Kann ich die Gurke essen?
Ah, Salz drauf, aber ist egal.
Das genau, und dann tunkt er die Gurke in die Cola, um das Salz abzuwaschen.
Ich kann dir sagen, bei mir steht auch noch ein halber Teller mit Fleisch gerade im Kühlschrank, weil ich nicht weiter essen konnte dann vorhin, weißt du? Also das ist echt. Aber auf jeden Fall entdecken sie Noah halt. Ne? Noah ist einer der fiesen Möps, der Max umgebracht hat. Den hat sie in der Verbrecherkartei gefunden. Dann ist ja Mike ist ja bei Martin zu Hause, weil er muss ja auch irgendwo wohnen, und die müssen vielleicht ein bisschen auch beschützt werden, weil wir dürfen nicht vergessen, die haben ja das Nummernschild von seinem Haus. Und Mike erzählt erstmal Polizeiheldengeschichten seinen Söhnen. Also richtig, also was man halt so macht halt, ne? Und das ist auch geil. Auch geil ist sie, als sie danach sich beim Polizeirevier wieder treffen und sich so ein bisschen gegenseitig ihre Leben davor halten. Ne? Markus hat ja dann das Hemd von ihm an, und er ist so von dem Familienleben genervt, und er wiederum ist genervt, dass er von seinem Familienleben genervt ist. Weil er will eigentlich nach Hause halt. Ne? Und das ist einfach, es ist auch so totales Comedy-Gold und so. Hast du mein Hemd an? Und so, und dann ruft, dann sehen wir ja hier auch, dass die Pieper haben. Das bringt mich immer auch so ein bisschen, das zeigt einem, wie alt der Film schon ist, ne? Dass die Pieper haben, wo man zurückrufen muss, also für die Älteren oder die Jüngeren unter euch, da gab es dann eine Nachricht auf diesen Pieper, dass man jemanden zurückrufen sollte.
Ja.
Im besten Fall nicht nur eine Nummer, sondern man wusste auch wen, ne?
Naja, weil noch nicht jeder ein Handy hatte.
Später haben sie aber Handy.
Genau, es gibt in diesem Film doch tatsächlich auch Handys.
Ja. Stimmt, später haben sie Handys, also oder Funktelefon. Auf jeden Fall kriegt Mike dann den Anruf, beziehungsweise die Nachricht von der Frau von Markus, ruft dann bei ihr zurück und tut dann so, als wenn das Gespräch so weiterlaufen würde und so halt, ne, um ihn zu foppen und so halt, ne, und macht dann so dieses, sag mal, ich komme heute ein bisschen spät, wollen wir uns dann vielleicht noch ein Video, jetzt noch einen Film besorgen, dann können wir was zum Entspannen und so halt, ne? Genau. Was hast du gerade an und so, nein, komm mal, er geht, dann nimmt er ihm den Hörer weg und sagt, ne, nein, alles gut, sie hat schon vor einer Weile aufgelegt, ich will dich doch nur verarschen und so, und wie geil er immer wieder an diesen Hörer hört, ne, ob sie doch noch dran ist, also das wirkt sehr improvisiert, er nimmt den mehrfach
ab. Das war auch komplett, also die gesamte zweite Hälfte von diesem Dialog war halt komplett improvisiert und das ist halt auch nur wirklich ein Zeichen der komödiantischen Qualität von Martin Lawrence, wie er da quasi den Ball auffängt von Will Smith und da die beiden irgendwie ein enormes Feuerwerk quasi auch entfachen.
Ich lieb's das. Ich lieb's wirklich. Weißt du, er geht dann hinten weg, die Szene ist eigentlich schon vorbei und er greift trotzdem nochmal zum bereits aufgehängten Hörer, um zu gucken, ob seine Frau dran ist. Ne? Und dann lernen wir ja auch die Miss Moneypenny kennen von dem Polizeirevier halt. Ne?
Auch ja, die so man auch vorher schon mal kurz gesehen hat.
Genau.
Also die kommt direkt am Anfang, wird die schon mal so gezeigt im Vorbeigehen, als ich glaube, Will Smith zum ersten Mal die Polizeiwache betritt. Da weiß man aber noch nicht genau, warum das ist. Sie fällt halt irgendwie nur auf, weil sie immer diese extremen wasserstoffblondierten Haare hat.
Genau.
Aber sie wird tatsächlich noch ein ganz wichtiger Teil zur Auflösung des Plots werden.
Genau, hier soll sie sich in die Polizeiakte, sie ist auch in Will verliebt, so ein bisschen wie alle Frauen halt so ein bisschen in Mike Lurie verliebt sind und so. Und hier soll sie sich mal in die Polizeiakte von diesem Typen, also von dem Ex-Cop, bei dem am Anfang die Party stattfand, reinhacken. Ich habe mich gefragt, warum man das machen muss. Warum die nicht einfach die Daten abrufen können und so halt, ne? Aber später erfahren wir ja, warum sie nicht da reinkommt, weil sie sagt, ich habe schon dreimal versucht, so wie dreimal Passwort falsch eingegeben, weil sie scheint auch nichts anderes zu machen und so. Aber anscheinend könnte sie es und sie verhindert das offensichtlich, ne? Hm. So wirkt es halt zumindest, ne? Naja, auf jeden Fall ist dann ja, glaube ich, die Szene, wo dann Mike bei Julie mit in der Wohnung ist und sich quasi als das Gegenstück vorstellt. Die sind ja vertauschte Rollen und er stellt sich halt ihr als Marcus vor und auch das ist total Comedy-Gold, wenn er sagt, ach, da ist ja ein Fleck auf dem Teppich. Ach, die Hunde, ich sehe, sie sind auf dem Sofa. Das ist ja schön. Also, wenn das meine Wohnung wäre, da wäre ich mächtig angepisst darüber und so, ne? Das ist total super. Und dann kommt auch noch, ist das schon die Szene mit Yvette? Nee, das
ja, wollte ich auch gerade fragen, aber ich glaube, das ist später.
Ich glaube, das ist tatsächlich später, die verrückte Yvette. Ne? Ja, ja. Aber die ist hängen geblieben, die Uri Yvette. kommen wir später nochmal.
Aber sie ruft, glaube ich, an, also sie spricht auf dem AB oder so. Das kommt, glaube ich, in der Szene schon vor.
Stimmt. Jetzt gehen sie ja erstmal in den Club, weil ohne Julie, weil sie haben ja, Julie hat ja Noah identifiziert und in der Akte von Noah haben sie festgestellt, er ist auf Bewährung und arbeitet in so einem Underground oder so einem Club, der von Club außen, Hell heißt der auch. Club Hell, der von außen aussieht wie ein totaler In-Club, von innen so ein bisschen wie ein Alternative-Club, den sie auch bei The Crow hätten machen können. So
ja, das ist übrigens ein verlassenes Bankengebäude.
Das sieht auch so aus. Das sieht auch komplett so aus. Also es ist an einigen Stellen, sieht es wirklich aus wie so ein In-Club, ne? Und dann sind aber dann die Tänzerin, die Stripperin, oben siehst du dann diese riesige Glasfront, wo der Besitzer und die Bösen da alle unten auf die Tanzfläche gucken können und auch den Marcus sehen und so und dann gleich eben die Schläge auf der Toilette auf dem Hals
setzen. Und ich hab gedacht, wow, hat der ein Augenlicht. Also wenn du aus 50 Meter Entfernung einzelne Personen auf der Tanzfläche erkennen kannst, bei diesem Licht, wow, also da ist jeder Augenarzt, der gibt dir sofort 200%ige Sichtfähigkeit.
Wie mein Marshall Bravestar. Augen des Adlers. Also es war auch so ein bisschen, aber es hat mich so an diese The Crow an diesen Club-Szenen erinnert, weil auf der einen Seite wirkt es sehr in, auf der anderen Seite aber auch so mobil, dass sie jederzeit geräumt werden könnte. Mhm. Ne? Aber trotzdem so mit den Tänzerinnen und so. Aber es sieht eigentlich sehr industrial-mäßig aus, finde ich. Ne?
Ja.
Aber auch.
Aber die Musik war noch nicht industrial.
Nee, das war so ein sehr, glaube ich, Miami 94 war das,
genau, aber es war ziemlich rockig. Also dafür, dass.
Ja, ich sag ja,
die Tanzbewegungen haben nicht so ganz gepasst hin und wieder.
Die beiden streiten sich ja auch immer mehr und zunehmend und so, aber dann trennen die sich ja da drin und Marcus geht auf Toilette und Mike guckt sich eine Dame der Nacht an. Das ist disputierlich. Ich habe gehört, Mitternachtsballerina nennt man das.
Auch schön.
Ich weiß auch nicht, ob es besser ist.
Aber ich finde das cool. Ich finde das cool, weil wir in dieser Szene, wo Martin Lawrence am Pissoir steht und irgendwie so etwas ungelenken Smalltalk mit dem Typen rechts neben ihm macht.
Alter, ganz ehrlich, ist es nicht furchtbar, wenn dich einer anquatscht?
Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber er fühlt sich dann erstmal extrem schlau in der Situation, weil er sieht ja irgendwie so im Spiegel über drei Reflexionen den Typen, der hinter der Ecke lauert mit dem Messer in der Hand.
Ja. Genau.
Ne? Und zieht dann seine Waffe und ja, denkt dann aber nicht dran, dass der Typ, der neben ihm eben stand, vielleicht auch dazu gehört. Und der zieht ihm dann diese Plastiktüte über den Kopf.
Ja.
Ne? Und haut ihn dann mehrfach gegen den Spiegel und fragt ihn dann, hey, wo ist sie? Ne, sag uns die Adresse oder irgendwie sowas.
Wie soll er das denn?
Genau, wie soll er das? Er kann ihn A, wahrscheinlich nicht verstehen, weil die Plastiktüte geht ja auch über seine Ohren.
Ja, ja.
Und B, er kriegt ja keine Luft. Also wie sollte er auch reden? Also das ist doch.
Naja, also diese Szene ist aber wirklich Gold, muss ich sagen. Erstens hast du, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch misstrauisch gegen den Rocker-Typen in dieser Kneipe gewesen, der wirklich aussieht, als wenn er gerade vom Bike gestiegen ist und dann neben dir. Weißt du, wenn da mehrere Pissoirs geht, da nimmt man doch nicht das neben einem. Das machst du doch nur, wenn wirklich, wenn da nicht genug andere noch frei sind.
Ja. Also, oder wenn du halt zu Hause eine Wand mit Fotos von deinem Kollegen hast.
Das stimmt allerdings, ja. Auf jeden Fall das mit der, also das ist ja auch so furchtbar, wenn er ihm dann die Tüte rüberpackt und dann, ich muss sagen, ja. Diese Kampfszene ist hart und krass. Und der Film hatte übrigens früher mal eine FSK 18 Freigabe bei uns. Absolut. Ist jetzt auf 16 runtergestuft halt, ne?
Ja, andere vor Zeit. 20 Jahren.
Ja, so jetzt halt, ne?
Ja, so. Vor 10 Jahren.
Okay. Aber dass er den anderen noch wegkickt bei dieser Szene, während er schon quasi die Tüte auf hat, und das ist ja, der Erstickungstod ist ja eins der schlimmsten Sachen, was man sich vorstellen kann. Aber man, dann kommen immer so Schlauschweine wie ich, die dann sagen, ja, aber warum versuchst du nicht die Tüte zu zerreißen? Und so halt, ne? Aber mach das mal in so einer Paniksituation. Und man fühlt das richtig, wenn er dann diesen Kasten abreißt und dann den Typen damit niederschlägt und im Hintergrund dann dann noch diese Tüte abreißen kann, sich mit den anderen beiden prügelt, während Mike vorne sich weiterhin die Damen ansieht und er hinten im Hintergrund vor diesem Aquarium sich prügelt.
Ja. Und das ist so geil. Das ist schon sehr komödiantisch. Das ist fast schon so nackte Kanone
Humor. Aber hart. Aber auch hart. Aber
genau, auf harte gemacht. Und ganz ehrlich, also nur um das zu erwähnen, während dieses Drehs sind keine Fische zu Schaden gekommen. Mhm. Michael Bay hat also gesagt, ihm ist das, er ist ein großer Tierfreund. Und direkt, also es waren tatsächlich Fische in diesem Aquarium, als das durchgebrochen wurde. Es standen aber direkt, ich glaube, 3 oder 4 Tierhelfer nebenbei, die dann die Fische direkt wieder aufgesammelt und ins Wasser begeben haben.
Ah, also. Gott sei Dank. Gott sei Dank, aber trotzdem, dieser, wo er ihn da
reinwirft, ist eine coole Sequenz.
Ist eine total coole Sequenz. Auch ja. Julie ist ja, die hat ja auch nicht zu Hause gewartet, ne? Da wurde sie noch nicht festgebunden, deshalb kommt sie nach halt, ne? Und ist dann auch
sie hat das Adlerauge.
Auch sie hat das Adlerauge, weil sie entdeckt die auch sofort halt, ne?
Und ja, unseren Liebling Fouché sieht sie also sofort dort oben. Und zieht dann ihre Waffe aus der Handtasche.
Richtig, richtig. Und das führt ja dann zu einer Fluchtszene, die aber total witzig ist, weil vorher, wir erfahren, draußen steht ja dieser geile Transporter, ne, in dem Ether ist. Ether brauchen die, um die Drogen zu strecken. Und dann sollen richtig. Die, dann parkt dieser Typ das Auto mit dem Ether vor diesem Club. Und der bekommt noch so eine Ansage, ey, wenn dir einer sagt, du sollst hier wegfahren, dann bleibst du trotzdem hier, egal wer es dir sagt, aber sagen wir auch, wenn die Polizei
sagt, Michael Bay ist, du bleibst hier
und dann steckt sich der Typ eine Kippe an und dann haut er ihm so eine, weißt du, er haut ihm so eine und sagt, sag mal, bist du bescheuert, das ist eh da hinten drin, du Idiot. Und so, und diese Szene finde ich, weißt du, diesen Slap hat er verdient, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dafür ist es, fand ich so großartig. Mhm. Und dann steht natürlich, warum auch immer, ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum der Ether vor diesem Club stehen muss. Warum er mit diesem Ding vor dem Club stehen muss. Außer, dass die damit unsere drei Helden jetzt auf der Flucht sich quasi mit dem Ding fliehen können.
Genau.
Eigentlich nur dafür, oder?
Ja, also das hat, es soll einfach nur wieder die Gefährlichkeit der Situation nochmal um eine Stufe nach oben treiben, dass sie also nicht nur verfolgt werden von bewaffneten Bösewichten, sondern dass sie halt quasi auch noch auf einem Pulverfass reiten.
Sonst gibt es überhaupt keinen Grund, warum der sagt, hier, stell mal das Ether. Ist ja eher noch eine Gefahr, weil es darauf hinweist, dass da was sein könnte. Ja. Auf jeden Fall ist das auch so eine geile Szene, weißt du, sie fliehen in diesem Wagen und beleidigen sich noch gegenseitig, dass sie gesagt haben, warum hast du denn so eine lahme Krücke dir besorgt und so? Und was ist das da hinten? Nach was riecht denn das? Da ist Ether drin. Und dann schießen die auch noch und Mike schießt zurück und Markus fährt und so. Und dann hat Mike geht dann nach hinten, macht diese Tore, also quasi die Türen von dem Transporter auf. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein UPS-Lieferwagen und so, also wo keine Seitentüren so drin sind. Und fängt dann an, diese Ether-Fässer rauszuwerfen auf dieser Brücke und schießt dann auf diese Ether-Fässer und die gehen dann halt auch in die Luft und dann knallen die halt, die verfolgen die Bösewichts, unser Lieblingsduo quasi, die knallen dann in den einen noch rein, wollen dann noch aus dem Auto raus, aber dann explodiert das Ether und dann sind schon mal wieder zwei weitere Bösewichter schon mal hin, ne? Das ist schon aber eine krasse, aufwendige Szene, ehrlich gesagt halt. Gerade so dieses Teilstück auf der, das sieht ja aus wie auf der Brücke und so. Und wie gesagt, da finde ich immer wieder, wie haben die das für so wenig Geld hingekriegt?
Ja, we're out of road, sagt er.
Ja, genau.
Ja, ja. Also in Miami gibt es wohl offensichtlich sehr, sehr viele Stadtautobahnen, die niemals aufhören. Aber ja, Martin Lawrence schafft es also, einen Bereich zu finden, wo die Straße halt plötzlich zu Ende ist. Und,
genau. Und das ist aber das Tolle. Er muss wirklich halten am Ende. Weißt du, ja, es absolut. Gibt keinen, in anderen Filmen wäre da irgendwie, wäre da eine Rampe gewesen und man hätte über so ein Stück Schlucht springen müssen oder wäre so durchgebrettert.
So Lethal Weapon 3 oder so.
So Lethal Weapon 3, ja. Oder wäre so durchgebrettert oder so. Aber hier hat er wirklich das Ende der Straße erreicht und da ist eine Mauer.
Es gibt
und der
übrigens ein ganz cooles Making-of, wo gezeigt wird, wie sie diese ganzen Effekte mit den Autos, also den explodierenden Autos machen, dass die besonders spektakulär aussehen. Mhm. Genauso wie Einschläge von Waffen, also von Munition in echt ja überhaupt unspektakulär ist, aber in Michael Bays Filmen muss halt immer die ganze Tür auseinander spratzeln.
Ja, ja.
Und genau. In diesem Fall ist es halt auch so, da werden dann halt das Auto wird halt komplett ausgehöhlt und dann wird irgendwie so ein Gemisch aus Sand und Benzin wird in Fässern da rein gesetzt und dann werden die Motorhaube und das Heck, die werden dann nochmal mit Drähten gesichert, damit die nicht plötzlich irgendwie der Crew um die Ohren fliegen, sondern dass die nur einen bestimmten Radius abspringen können, bevor dann sozusagen die Explosion ausgelöst wird. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Mhm. Und Michael Bay ist halt auch jemand, der hat das dann vorher immer minutiös alles getestet. In der Wüste gibt es dann auch so Aufnahmen, wo die dann mit so Kameras, und das ist ja immer dieses Highspeed-Ding, ne? Also diese super Slow-Mo, die er da zelebriert in seinen Filmen, das sind halt Kameras, die so 2000 Bilder in der Sekunde aufnehmen. Mhm. Und damit das dann halt auch dementsprechend spektakulär aussieht, damit man dann eben auch diese Lichteffekte sieht, also wenn so kleine Feuerwerkskörper quasi in die Luft gehen und wie viel Planung man auch quasi dafür braucht, damit das dann am Ende so spektakulär aussieht. Für ein relativ geringes Budget, wie du gerade schon auch gesagt hast.
Das ist richtig gut gemacht und so halt, ne? Man sieht ja dann auch, wie die dann neben dem Auto oder auf diesem Teilstück stehen. Dann streiten die beiden sich ja weiter noch. Julie droht ja zu gehen und so. Dann kann Mike, a.k.a. Martin, also sie noch so ein bisschen überzeugen, dass sie dann nicht bleiben will, dass sie noch weiter bleiben soll. Und sie denkt, es geht ihnen jetzt nur um die Drogen und so und nicht mehr um die Aufklärung an ihrer Freundin Max und so. Aber man kann sie noch überzeugen. Währenddessen wird man ja von der Fernsehkamera gefilmt, was dann später ja auch noch zum Problem wird, weil der gute Markus hat ja seiner Frau erzählt, dass er irgendwie in Cleveland ist, irgendwie auf einer Fortbildung oder für einen Fall irgendwie und nicht in der Stadt und deshalb sollte Mike bei denen halt wohnen. Warum? Er hat also anscheinend von einer möglichen Gefahr denen nicht so wirklich was erzählt, auch ein bisschen fahrlässig, aber man will ja auch die Familie nicht verängstigen. Ne? Vor allem nicht, wenn du den Mike zur Seite stellen kannst, mit dem du dann aber in jeder zweiten Szene unterwegs bist und nicht zu Hause.
Ne? Ja, es macht aber auch wenig Sinn.
Also ganz ehrlich, klar.
Dass sie da nichts von erfährt oder wissen darf, das ist halt schon, da ist es schon arg konstruiert.
Viel zu risikoreich, ja.
Ja, aber es ist, wie gesagt, also für die Angst, ne, und diesen Zweifel, den Martin Lawrence dann irgendwie immer prägt in dieser Rolle über viele, viele Minuten, passt es natürlich perfekt.
Total. Es gibt auch so kleine Szenen, die eigentlich gar nichts dazu tragen, die Handlung vorzuführen, sondern einfach, die einfach irgendwie da sind und trotzdem cool sind. Das ist diese Szene in diesem Kiosk, die wir dann sehen, wo Julie sagt, was macht man nach so einer harten Schießerei auf dem Autobahnteilstück? Erstmal ein Shampoo kaufen halt, ne?
Genau,
Haare waschen. Die möchte ein Shampoo kaufen für absurde $15 übrigens. Da dachte ich mir, was denn da ist, ein Conditioner hoffentlich gleich mit drin und so. Und die geht dann in diesen Kiosk, die beiden streiten sich weiter und der Kiosk-Typ sieht halt im Prinzip zwei Typen, bei denen man ziemlich deutlich die Knarren sieht und das, was die so erzählen mit Toter da, Toter hier, Explosion, lässt ihn so ein bisschen zweifeln, dass die geldliche Transaktion gleich nach Kauf des Shampoos gut ausgehen wird für ihn.
Ja, sie, das ist ein bisschen Exposition-Dump, ne? Weil die sagen hier quasi nochmal, okay, also man braucht das Äther, um das Heroin auf das Vierfache der Menge zu strecken. Und so als Fußnote, ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass sie dass sie das mit den Tierversuchen und dem Shampoo irgendwie so erwähnt. Weil das,
passt,
man muss immer sagen, ne? Das ist 30 Jahre her, ne?
Ja, ja.
Und
ja, ja.
Sie ist ja quasi jemand, der schon eigentlich eine Bewegung in der Gesellschaft repräsentiert, die heute für uns normal ist.
Ja.
Aber damals gab es das ja noch so gar nicht. Also Veganismus, da gab es ja nicht mal einen Begriff für wahrscheinlich.
Mhm.
ne? Und dass man sich um das Tierwohl gesorgt hat, das war zu der Zeit halt irgendwie noch ein komplettes Fremdland, glaube ich, für viele Amerikaner besonders auch.
Auf jeden Fall. Und sie wirkt nicht wie die nervige Ökotante oder so.
Genau.
Halt, ne? Dafür ist sie zu sie cool. Ja,
ne? Genau, sie ist zu cool und ja. zu tough und
ja.
Ja. Also auch wenn sie ab und zu dann mal ne, die Hände in die Höhe wirft und sagt, okay, ich hau jetzt ab.
Ja.
Ne? Wenn die sich mal wieder die Herren sich die Knarren an die Köpfe halten. Aber der Typ ist auch super, ne? Also
der Typ ist der Typ.
Freeze
ist
auch Mother super. Bitches, sagt er im Original.
Genau, genau. Er holt dann die Knarre raus und will die beiden, die ihn vermeintlich überfallen wollen, erstmal in Schach halten und sagt, ja, weißt du, ja die sagen, wir sind Polizisten, wir können die uns auch ausweisen. Und dann hat er dann so ein paar Polizeimarken, so Spielzeugpolizeimarken da, aber die verkaufe ich für einen Dollar und so halt, ne? Und dann gelingt es durch ihr Abgang, ihn so kurz abzulenken und dann sehen wir, wie die beiden auf einmal ihre Knarren ziehen und dann guckt er in drei Pistolen, reichen nicht zwei, sondern drei. Das ist so dieser Bad Boy Shot, wo man sieht halt, wie die mit Knarren auf die Kamera halt halten. Mm. Und dann halt noch sowas sagen, ich hätte gerne tropische Kaubonbons. Ne? Genau, er sagt tropische Kaubonbons und Markus sagt, und ich hätte gerne Pfefferminz.
Ne? Im Original sagt er Skittles,
was ein bisschen was anderes ist. Aber. Ich glaube übrigens, diese Yvette-Szene war wirklich vorher. Ich wollte sie nur noch mal erwähnen, in der Wohnung von Mike gibt es ja auch das Thema, dass da ab und zu mal Frauen auftauchen, die Mike besuchen wollen. Und da kommt die, ich zitiere die irre Yvette, ne? Die ist gut für Massieren und steht schon so halbnackt da und so halt. Ne? Ist natürlich so ein bisschen Erklärungsnot, in die dann, nee, stimmt doch, sie kommt doch später, ne? Die Szene verwirrt mich total. Aber
Ich habe mir zweimal
in den Notizen aufgeschrieben.
Ja, aber cool finde ich diesen Moment, wo Will Smith und die Frau von Marcus auf dem Sofa sitzen und sich dieses Familienalbum angucken.
Super, mit den Bildern von ihm.
Dieses Afro-Foto von ihm.
Ja, aber davor ist ja diese Bettszene mit, Julie ist im Bett und Marcus sitzt dann da und sie schwärmt im Prinzip halt von Mike, den sie noch nicht als Mike kennt und sagt so, oh, das ist ein Typ, Mann, der hat eine Energie, das ist so ein Verführer, so hätte ich mir immer Mike Laurie vorgestellt. Ich wette, seine Frau, die genießt das, die genießt gerade diese Energie gerade so richtig und so halt, ne? Und überhaupt, wie sie das da so, wie sie mit dem Band und so mit den Füßen so spielt und so halt, ne? Das ist schon hart halt, ne? Währenddessen die Hunde da rumliegen, ne? Und Markus ist halt so, Gott, Alter, was ist mit meiner Frau und so. Ich rufe mal kurz zu Hause an. Und da ruft er genau in dieser Szene an, wenn die sich dann gerade sich ablachen über diese Bilder von Markus in diesem Schulbuch und so, ne? Ja. Und das ist auch geil. Er ruft da an und Mike nimmt den Hörer ab und in dem Moment sagt sie zu ihm, jetzt steck das wieder rein und so. Du hast es rausgezogen und so halt, ne? Ja, ja, okay, soll ich nochmal und so, ne? Also eindeutig Anspielungen, die man darauf hinausspielen könnte, dass die beiden gerade etwas machen, was dem guten Markus nicht gefällt. Halt, es ist immer so schwer mit den Rollenspielen. Also fährt er schnell nach Hause, nimmt Julie aber mit und kettet sie mit Handschellen im Auto ans Lenkrad halt, ne? Seine Ankunft wird aber von diesen Typen auch gesehen, halt, die das Haus beschatten halt. Ne? Ich dachte mir, wie gesagt, mit ein paar Leuten, mit ein bisschen mehr Polizeieinsatz wäre da, glaube ich, mehr möglich gewesen. Und er versucht, in sein Haus einzubrechen, was ich auch nicht verstanden habe, warum er sich da versucht. Der klettert ja an der Hauswand hoch und so, ne? Weil er wissen will, ob seine Frau was mit seinem besten Freund, a.k.a. Partner hat und so halt. Genau. Ne?
Währenddessen Will Smith ja schon Ruiz und Sanchez angerufen hat.
Genau, ja.
Dass sie die beiden Gangster da irgendwie hochnehmen sollen im Auto.
Genau, also da zumindest klappt das. Und dann hört er ja dieses Geräusch und dann sieht er ja, dass da jemand noch an der Hauswand ist. Und dann schnappt er ihn sich und eben quasi im Kinderspielplatz auf der Rückseite des Hauses überwältigt er ihn dann und stellt fest, oh Gott, das ist ja Markus. Und sagt, was machst du denn hier? Und er erzählt ihm halt von dem Anruf und dass er ganz verzweifelt ist und dass er denkt, ja, er hat was
mit seiner
Frau. Ja, ja, genau.
Das ist ja auch so eine Sache, die dann im zweiten Teil wieder aufgegriffen wird mit dem Pool.
Er hat so einen kleinen Pool, so einen ganz, ganz kleinen Pool. Ja, genau. Und er sagt, ja, er ist nur da, weil er gedacht hat, er trappt was mit seiner Frau. Und er sagt, bist du denn verrückt? Und so, das würde ich doch nie machen. Ihr seid doch wie so eine
Familie. Seit 6 Jahren dein Partner.
Genau, genau.
Wir sind seit 6 Jahren dein Partner. Und dann machen sie noch diesen schönen Abfist irgendwie.
Richtig, ja. Aber ich muss auch sagen,
beide tropfnass.
Das ist total lustig. Überhaupt, wie die in diesen Planschbecken liegen und so, ist total lustig. Und Markus, der immer verzweifelter auch wird und so, sagt, ich weiß doch auch nicht mehr, was ich glauben soll und so. Und er sagt, Alter, ich bin seit 6 Jahren dein Partner und ihr seid wie eine Familie für mich und deine Kinder sind irgendwie meine Neffen irgendwie so gefühlt und so. Und ich würde das doch niemals tun und deine Frau würde das auch niemals tun. Und jetzt hau ab, nicht, dass sie dich hier noch sieht halt, ne? Genau. Dann ist ja noch die Szene mit, die habe ich erst ganz, die hätte ich schon ganz vergessen, weißt du, wo Luis und Sanchez, die verhören ja den Typen, der das Haus von Markus bewacht hat, der eben verhaftet wurde. Also die das Haus observiert haben, die verhören ihn und die machen das hinter einer Zelle, ist auch so minimalistisch gedreht, hinter einer Zelle und quatschen ihm von beiden Seiten einfach in die Ohren. Und der Typ bricht auch total zusammen und sagt, das ist doch meine erste Observation gewesen und so. Da musste ich schon irgendwie lachen. Ne?
Ja.
Ach, währenddessen bekommt
ich bin doch nur ein kleiner Handlanger.
Oder? Ja, und das ist mein am ersten Tag. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen. Also der bricht auf jeden Fall zusammen auf die Art relativ schnell und wir wissen also, Luis und Chanthet sind also auch nicht so schlimme Typen eigentlich. Ne? Währenddessen bekommt Howard von der Dienstaufsicht weiter Druck. Ist auch nur so eine kleine Szene, die wir sehen. Wie sie sagt, ja, ihr habt das und das, ihr habt da den Schaden angerichtet. Wir erfahren nochmal von dieser Sache von diesem Autobahnteilstück mit den Explosionen und dem explodierenden Äther. Ihr habt die Stadt in ein Kriegsgebiet verwandelt und dafür werdet ihr alle versetzt werden. Du kannst mich gar nicht versetzen und so. Also, jetzt wird es aber eng halt, ne? Ja. Ja, jetzt ist noch die große Hoffnung. Jetzt kommen sie noch zu Jojo, glaube ich. Jetzt ist sie Jojo, du hast ja vorhin schon gesagt, der ist Michael wie heißt er?
Imperioli.
Imperioli, der ist ja auch ein bisschen bekannter mittlerweile geworden, ne?
Ja.
Der wird nochmal schnell verhört, ob er die Telefonnummer der Bösen hat. Ne? Also.
Das war ursprünglich eine Szene, die zu Beginn des Films hätte passieren sollen. So war es im ursprünglichen Skript wohl drin. Denn in dieser Szene sieht man die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren relativ gut. Also dieses gute Cop und böse Cop-Nummer, ne, wenn Martin Lawrence da. Flehend quasi um die Ecke geht, weil er will nicht, dass das Gehirn sozusagen seine Kleidung verschmutzt, wenn Will Smith irgendwie abdrücken sollte.
Ja, eigentlich ist das wie so ein Promo-Shot. Also es ist eigentlich so eine Szene, die man so als Werbung für den Film zeigen könnte.
Genau. Ne? Genau.
Weil er sagt ja, er ist der Verrückte, wenn du uns nicht sagst, ich kann dir, hey, der Typ bringt dich um, ich will nur von dir wissen, ne, die Informationen, wir brauchen deine Telefonnummer und so und du gibst sie uns nicht, okay, dann werde ich jetzt dein Gehirn über den ganzen Boden verteilen, okay, bitte, ich kann dir nicht helfen, ich gehe, weil ich mir das nicht ansehen will, ich werde mich nicht strafbar machen, der Typ ist nämlich total irre und so. Man merkt es auch ein bisschen daraus, dass die Szene so ein bisschen komisch wirkt, so an dem Zeitpunkt des Films, weil mich irritiert immer, dass Markus dieses Kopftuch an der Stelle trägt.
Ja.
Das macht er nur in dieser Szene. Ja. Ne?
Es macht gar keinen Sinn.
Ja, nichts gegen Bandana. Ich wäre also, wenn ich richtig eine große Führungskatze wäre, würde ich generell sowas wie einen Bandana-Dienstag oder so machen in der Firma, weißt du? Bandanas sind schon cool, aber irgendwie ist es so ein bisschen
Casual komisch. Friday gibt es noch den Bandana-Tuesday.
Ja, das ist eigentlich wirkt die Szene an der Stelle wirklich so ein bisschen komisch halt.
Deplatziert.
Ne? Ja.
Aber wie gesagt, die spielen es hervorragend und am Ende rückt Imperioli ja dann auch raus mit der Adresse.
Genau, von dem Hausboot quasi. Weil sie beschatten dann ja, ich glaube, das ist auch ein Boot am Hafen irgendwie, was sie beschatten, oder? Ne? Genau. Und dann haben sie die ganze Nacht da observiert und sie haben Julia auch dabei und die will dann auch mal durchs Mikrofon gucken, was dann auch zum Streit, alles führt zu einem Streit zwischen den beiden.
Fernglas,
genau. Und dann heißt es ja, nee, die soll lieber im Auto warten und sowieso. Ich habe jetzt hier die ganze Nacht mit euch im Auto gesessen. Da kann ich doch einmal einen Blick riskieren. Und zack, sie riskiert einen Blick und wird sofort gesehen.
Genau, in dem Moment hat sie eine Reflexion in der Linse. Und Jackie Cario auf der anderen Seite sieht sie natürlich und sagt dann, ja, folgt ihnen. Ich brauche nur die Adresse von denen.
Aber jetzt mal ehrlich, der hat also genau zufällig auf der anderen Seite auch gerade durchs Fernglas geguckt, oder was?
Ja.
Also, und sieht genau
dann. Ist das im Film?
Ja. bei meiner routinemäßigen Überprüfung, dass ich glaube, das Schiff ist die I love you. Weißt du? Ich liebe dich auch, Frank. Ey, komm, dass er genau in diesem Moment auch durch ein Fernglas guckt und sie dann sieht und damit genau das sieht, was Markus ja sagte. Ach, wenn die durchguckt, da verrät die uns noch. Und dann sagt Mike, ach Quatsch. Und dann passiert genau das. Das ist irgendwie so ein bisschen absurd. Mittlerweile hat ja die Familie von Markus, die haben im Fernsehen einen Bericht gesehen und da sieht man auch die Filmaufnahmen des Hubschraubers, das Markus auf der Brücke zeigt und so und sagt, Mom, Dad hat uns doch gesagt, er wäre in Cleveland. Ist er wohl.
Wünschte
nicht.
Er Van Cleveland.
Er wünschte ja. Er Van Cleveland. Das bedeutet, jetzt fliegt's auf, jetzt wird die Frau sagt, mein Gott, seine Frau sagt, der ist sicher bei Mike in der Butze, also zack, mal schnell hin und zu Mike und quasi, ja, ihn zur Rede stellen. Ne? Und das tut sie dann auch und das führt dann auch zu einer sehr, sehr tollen Szene, ehrlich gesagt, wie er erklären muss, wie die beiden da mit der Frau, die sie nicht kennt, in diesem mit freiem Oberkörper, brustfrei quasi, also mit offenem Hemd und so da rumstehen mit der Frau, das ist schon, er hat da schon Probleme, das zu erklären, aber die Szene ist total Gold, oder?
Ja, naja, also ist ein bisschen klischeehaft, ne, wie sie dann schnaubend sozusagen die gehörnte Ehefrau da auftaucht und ihn zur Rede stellt und natürlich auch am Anfang auch direkt klarstellt, hey, du brauchst jetzt gar keine Ausrede zu finden, weil ich habe es im Fernsehen gesehen.
Genau.
Ne? Also deine Story mit nach dem Motto, du bist schon einen Tag früher zurück nach Hause gekommen,
ja, ne? Ja.
Und
ja, ja.
Jemand hätte mich informieren sollen und so, die greift nicht. Aber ja, also man merkt halt einfach, wie genial Martin Lawrence und Will Smith, der hatte auch so einen Auftritt, als er da rauskommt mit seinem halboffenen Hemd.
Ja.
Ne, da hat er so die Hände vorm Gesicht und guckt sie nur so an.
Hm.
Da alleine liegst du schon auf dem Boden und genießt einfach nur den Spaß, den die da zusammen haben.
Ganz groß.
In dieser Szene.
Ganz, ganz großes Kino. Ja, genau, also Julie haut währenddessen ab, weil ihr das alles zu viel ist, rennt unten, okay, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Fauchot heißt er, ja. In die Hände, ne, und
Fauché,
genau, oh Gottes Willen. Und da geht dann die große Entführungsschießerei quasi los, die einfach auch so ein stilbildendes Element ist. Erstens ist
übrigens, übrigens, Michael Bay behauptet, dass er nie einen John Woo-Film gesehen hat.
Ja, ja, das kann er sonst wem erzählen. Weißt du? Nee, also es ist wirklich total großartig. Sie rennt raus und ehrlich gesagt, Mike ist hinter ihr her und die trennen sich dann unten quasi beim Concierge. Aber da stehen die Bösen doch schon drin. Weißt du, genau. Du siehst ja im selben Kamerawinkel, dass die beiden ihn erst sehen, wenn die sich dann nochmal umdrehen, ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Weil selbst wenn du nicht hinguckst, ist dir ja meistens gewahr, wer noch mit dir im Raum ist. Und wenn da drei bewaffnete Typen sind, das fällt schon ein bisschen auf halt, ne?
Das fällt auf, ja. Aber es ist ein cooler Moment und ich finde, es ist wieder so dieses Beispiel für dieses schnelle Umswitchen zwischen Humor und Gewalt, Exzess, den Michael Bay hier in diesem Film so wunderbar beherrscht, finde ich.
Und dann gehen die Zeitlupen-Exzesse los.
Genau, und dann geht's los und dann sieht man halt irgendwie, wie die Vasen auseinanderspringen.
Großartig. Ehrlich gesagt, dieser Shot ist für mich der Will Smith-Boss-Shot. Dieses, wenn er dann in Deckung und wie cool er die Knarre zieht und sich quasi im zur Seite werfen schießt. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich, wirklich Kunst und so. Und Markus kommt ja mit seiner Frau runter und die sind dann auch in der Schusslinie und er rettet sie quasi. Sie ist dann ganz verzweifelt, er lässt ihr dann noch eine Waffe zurück. Er sagt noch, hier, Schatz, behalt die Waffe. Ich muss jetzt Mike helfen und sie sagt ihm noch,
geh zurück in die Wohnung und behalt die Waffe.
Genau, ich liebe dich und so, lässt sie und rennt halt Mike hinterher, die halt diese Laufszenen haben. Ne? Und ehrlich gesagt, da laufen alle. Die Bösen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total cool, dass auch die Bösen mit ihr quasi durch diese ganzen Häuserschluchten, durch das Kaufhaus und so, weißt du, das ist total großartig, diese Szene, also diese Laufszenen, und das macht so einen Spaß, bis die dann das Taxi erreichen.
Ja, und Will Smith sagt ja auch bis heute, ne, also das offene Hemd, was er in dieser Szene trägt, während er halt durch diese Straßen und Hinterhöfe rennt, das hat ihn zum Superstar gemacht und er sieht einfach wahnsinnig gut aus in der Rolle und aus jeder Pore trieft sozusagen das Superstar-Gen.
Absolut.
Also wie er sich über Motorhauben rutscht, ne, und mit der Knarre im Anschlag dann irgendwie Treppen hoch und runter läuft, das macht einfach irrsinnig Laune.
Und es ist nicht nur das, es ist einfach die Inszenierung derselbigen. Weißt du, die Kamera, die das von unten nach oben, also wegfilmt, weißt du, so der heldenhafte Hintergrund und so, der Himmel und so. Und diese Zeitlupenaufnahmen, das ist toll. Ich finde aber auch, wie gesagt, auch die Bösen wirklich echt total geil. Wie man sieht denen wirklich an, wie sie, die sprengen ja auch Türen auf und so und rennen da durch die Tunnel und so, also beziehungsweise durch irgendwelche Häuser durch und so. Das ist schon geil. Und dass die dann im
letzten Moment... Ja, es ist halt handgemacht. Du hast halt keinerlei, zu keiner Sekunde den Eindruck, da ist irgendwie digitale Tricks im Spiel.
Genau. Ja. Und wenn die dann mit dem Auto, mit dem einmal, die haben ja erst das eine Auto auf der Flucht, wo sie dann über diese Brücke fahren, wo man immer diesen Fahrradfahrer sieht, der dann einfach von dem Auto wegfährt und man denkt immer, hoffentlich schafft das. Ja, schafft es, alles gut. Und das
war trotzdem knapp.
Ja, das war aber wirklich knapp.
Also Michael Bay sagt, das waren weniger als ein halber Meter. Das sieht halt dann noch mal gefährlicher aus, weil die halt immer mit extrem langen Brennweiten arbeiten, auf den Kameras, um sozusagen die herannahende Gefahr quasi noch mal größer werden zu lassen. Aber es war schon knapp.
Genau. Und da ist auch dieser Heldenshot dann am Ende, ne? Wenn mit dem letzten, aber sie kommen am Ende, genau. Finde ich auch witzig, dass sie mit dem Taxi am Ende entkommen, ne? Und da drohen sie ja quasi Markus zu überfahren und der
wird aber schnell. Das ist so cool, wie Martin Lawrence sich so auf dieses Taxi drauf wirft.
Total.
Ist es also der super. Läuft ja erstmal über zwei, drei Autodächer, ne? Und über die so eine Fronthaube und hält sich dann so an diesem Taxizeichen fest. Und genau wie du sagst, also dann gibt es halt quasi die ultimative Rettung der beiden Buddies, in dem Will Smith dann, der läuft, gefühlt läuft er ja irgendwie 30 Sekunden
genau.
In Zeitlupe,
ja.
Bevor er dann sein Ziel erreicht, das nämlich genau der Moment ist, wo er dann Martin Lawrence sozusagen vor dem herannahenden Auto in Sicherheit ziehen kann. Und als sie dann wieder aufstehen, dann kommt genau dieser Million-Dollar-Shot, würde man das, glaube ich, nennen, den du schon häufiger beschrieben hast, also ne, diese 360-Grad-Drehung um die beiden herum, wie sie sich dann langsam aufrichten, der blaue Florida-Himmel im Hintergrund sozusagen toll, leuchtet.
Toll. Ja. Toll. Das ist wirklich großartig. Aber die Bösen haben jetzt Julie und das lassen sie auch raushängen, ne? Weil unsere Helden sind ja dann wieder beim Captain angekommen und nur um einen Anruf zu bekommen von dem Bösen, der sagt, ich habe jetzt irgendwie den Typen umgebracht, irgendwie den Chefmischer hier und die andere Kugel ist für sie, also wenn ihr uns nicht in Ruhe lässt, die nächsten 4 Stunden, er gibt denen also auch ein Zeitfenster, somit dass die Bescheid wissen, wann dieser Deal laufen soll, auch ein bisschen dumm, ehrlich gesagt, werde ich sie umbringen. Und ich muss sagen, dafür nochmal anrufen fand ich super, dass er dafür bei der Polizei angerufen hat und so halt. Ja. Aber der Captain Howard sagt so, wir gehen danach, Leute, die Polizei, die innere Dienstaufsicht, die sitzt uns hinterm Nacken, aber ihr habt jetzt noch, der hat gesagt 4 Stunden, ihr habt 2, so wie bei Star Trek, weißt du, ihr habt 2 Stunden, genau. Vielleicht. Scotty. Habt ihr jetzt mal Glück.
Für sie mache ich es in 3 Tagen.
Ja. Genau, sie haben Glück, denn sie haben einen riesen Hacker. Da ist so ein großer Typ mit einer Klischee-Nerd-Fischaugenbrille, der ein totaler Hacker ist und der kann sich, der bekommt wohl unter dem Versprechen, dass man ihn dann aus dem Gefängnis holt, kann sich dann in diese Polizeiakte reinhacken von diesem Typen, bei dem die Feier am Anfang war, wo die gute Max getötet wurde. Und in dieser Akte des jetzt verstorbenen Ex-Cops steht drin, anscheinend sogar die Freundin steht drin, denn das ist unsere Miss Moneypenny. Das ist auch geil, das steht da in der Akte drin. Das muss ich, und da dachte ich mir auch so, wow, das steht auf so der Schwippschwager von und so, weißt du, so ein bisschen komisch irgendwie.
Das ist die Schufa-Akte wahrscheinlich.
Das ist die Schufa-Akte, das ist das Scoring. Steht sein Scoring und wer die Freundin war. Die Freundin. Ja, und das ist nämlich merkwürdig. Die nette Dame, Miss Moneypenny quasi hier, die im Polizeirevier arbeitet. Ne? Und die sitzt immer noch schwitzend jetzt an ihrem Rechner und so und wird dann gleich in die Mangel genommen von den beiden und erzählt dann auch so eine herzzerreißende, herzerwärmende Geschichte. Sie hat ein Kind und sie und ihr Kind wurden bedroht von den Typen und deshalb musste sie denen immer Informationen geben über die beiden. Nee,
die hatten, ja, wenn sie das in Deutsch so sagen, ja, im Original ist die Story, dass auf irgendeiner Weihnachtsfeier hätten die kompromittierende Fotos von ihr gemacht.
Stimmt, ja.
Hätten dann gesagt, sie würden die irgendwie in der Polizei an das Board hängen oder sowas.
Also, aber mal ehrlich, deshalb bitte Hochverrat, okay. Also nicht, dass, also jetzt mal, was ist das auch? Also jetzt mal ehrlich, so für Kriminelle, die irgendwie so 100 Millionen aus einer Asservatenkammer klauen an Drogen, ne? Ist so dieses, wir haben auf einer Weihnachtsfeier ein paar kompromittierende Bilder von dir gemacht und wir hängen die an schwarze Brett. Das ist ja eine Stufe von, wir reden im Hintergrund schlecht über dich.
Ja, das ist schon krass.
Also
irgendwie. Das ist wie bei den Griswolds, weißt du? Die haben so Elchtassen.
Ja,
genau. Und Weihnachtspunsch drin.
Genau. Nein. Gottes Willen. Ja, ich muss sagen, das finde ich ein bisschen unfreiwillig komisch. Wir haben so ein paar kompromittierende Bilder von dir und auf einer Weihnachtsfeier vor allen Dingen. Ja. Wäre geil, wenn man die im Abspann noch gesehen hätte, die kompromittierenden Bilder. Weißt du, sie mit so dieser Rentiertasse und einfach so einer Elfenmütze auf und so. Das wäre alles. Ja. Weißt du?
Ja.
Naja, auf jeden Fall hat sie ja die aber es hat einen Vorteil, sie hat die Telefonnummer und wir erfahren, über diese Telefonnummer kann man den Bösen rausfinden. Man hat also direkt die Nummer irgendwie zu den Bösen und das kann auch mit Computertriangulation. Wir sehen dann hier zu den Matrix-Hacker-Bildschirm lange vor Matrix, ne, wo das halt angepeilt wird. Dafür muss aber ein Anruf erfolgen. Den macht Mike persönlich und sagt, er möchte Romeo sprechen. Ist auch geil irgendwie, oder? Ja. Und das reicht. Und
die beömmeln schon. Sich dann auch noch so im Auto.
Romeo.
Das finde ich ja auch so geil.
Genau, genau. Ich finde es auch super, dass Luis und Sanchez irgendwie draußen anscheinend von so einem Gericht oder so abhängen. Und die beiden werden dann gefragt und sagen, hey Jungs, gibt da einen Job. Das ist aber nur für echte Männer.
Ja, ihr könntet sterben.
Ihr könntet sterben. Und die beiden sagen sofort, ja, ist okay, yes. Wir, euch. Yes, wir sind dabei. Mal was anderes und so. Das macht's jetzt wieder sympathisch, ne? Genau, und dann findet ja an diesem Flughafen das Grand Finale statt, quasi, ne? Diese Halle Hangar 3 da irgendwie im mehr oder weniger leerstehenden Teil des Flughafens. Da ist dann so der Klischee-Drogenbösewicht im weißen Anzug und dieses Auto, der hat auch seinen Rennwagen irgendwie oder seinen Sportwagen dabei, der, wie ich hörte, richtig viel Geld später in Auktionen noch gebracht hat.
Ne? Ein Cobra. Mhm.
Genau. Und ich musste über diesen Typen so lachen, weil der aussieht, als wenn er aus Miami Vice abgehauen wäre. Weißt du?
Mit diesem der sieht aus, als wäre er gerade bei Roberto Rodriguez oder sowas aus dem Film raus.
Ja, und gesprungen. Vor allen Dingen dieses weiße Tuch. Da, also, wenn du so ein Typ bist, kommst du auch nicht selbst zum Drogenhandel und so.
Ja, das ist einfach sehr, sehr übertrieben. Ja. Aber sie brauchten das Auto, ne? Deswegen musste das dann auch noch dahin.
Sie brauchten das Auto, sonst ist er mit dem Auto hin und er sagte, ich musste immer so viel lachen in dieser Szene. Er sagte dann so, ja, ich habe übrigens 200 Mille, 20 Mille gibt's hier und 180 habe ich euch telegrafisch angewiesen und so. Dann wird noch schnell mit so einem Funktelefon versucht, irgendwie eine Bank, ja, ich möchte dann gerne 100 Millionen in Zürich auf der Bank. Da dachte ich mir, jetzt noch die Bankgeschäfte klären und so an der Stelle, bei dieser Übergabe im Hangar und so, ne? Das ist schon sehr geil, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall durch diesen Anruf hat man ja rausgekriegt, wo die sind und nun tauchen unsere vier Helden mittlerweile ja da auf und beobachten die Szenerie, aber sagen, wir können jetzt keine Verstärkung irgendwie rufen oder Howard versucht ja unterdessen Verstärkung klar zu machen, weiß aber noch nicht, wo er sie hinschicken soll, wo ich mich gefragt habe, müsste er doch eigentlich wissen, weil die ja jetzt da sind, die kommen aber eh zu spät und sagen, ja, wir kommen da rein, ich habe einen geilen Plan, wir machen A-Team-Style. Wir machen einen ganz differenzierten, richtig taktischen Plan. Wir schnappen uns hier den Müllwagen und brettern einfach in die Szenerie rein.
Super.
Also ich dachte auch, super. Jetzt kommt irgendwie so ein Undercover irgendwie so als Müllmänner verkleidet oder irgendwie sowas. Nein, sie holen einfach einen Müllwagen und brettern einfach in diesen Deal rein halt. Ne?
Und dann verstecken sich vorne in dieser Kippe drin.
Genau, und dann gibt es einfach eine klassische Schießerei zwischen all den beteiligten Leuten, inklusive man holt noch schnell, Martin holt noch schnell den Wagen von Mike, den er ein bisschen weiter weggeparkt hat, weil man braucht ihn noch für den finalen Run. Dieser Böse, der mit dem Anstecktuch, der wird noch so ganz unspektakulär erschossen und auch so alle anderen Bösewichter, die wir vorher noch so in dem Film gesehen haben, die, weißt du, der eine, der etwas dicklichere, ne, der wird ja, ich glaube, der wird ja gegen diesen, gegen diese Wand mit den Sicherungen geworfen, ne, und dann ist Strom und fließt durch ihn und so. Und dann der andere Typ, der schon im Flugzeug drin war, da gibt's dann noch diesen Spruch mit, du hast die Bordkarte vergessen, bevor dann der Flieger explodiert und so halt, ne.
Das ist übrigens dieser Moment, ne, der fliegt ja dann aus diesem Gerippe von dem Flugzeug quasi brennend, fliegt er dann gegen so ein Hochregal. Und diese zwei Einstellungen, die wollte Michael Bay unbedingt im Film drin haben. Und der Line-Producer, also derjenige, der Produzenten vom Studio aus gesendet werden, am Set, die beobachten, ne, was sozusagen der Regisseur jeden Tag dort treibt, der hat gesagt, der Drehtag ist zu Ende, wir haben kein Geld mehr, der Shot fliegt raus, den kannst du nicht drehen. Und da war er so erbost drüber, dass er gesagt hat, was kostet das? Ich brauche diesen Shot unbedingt, damit die Szene funktioniert. Und dann meinte der so, ja, das kostet $25,000. Und daraufhin hat Michael Bay gesagt, okay, das bezahle ich aus meiner Gage. Der hat $100,000 für den Film bekommen. Geil. Und hat dann quasi so lange auf ihn eingeredet, bis er gesagt hat, okay, das ist zwar sehr ungewöhnlich und bisher hat das eigentlich nur Tony Scott gemacht. Bei Top Gun, ne, dass er einen bestimmten Shot haben wollte. Aber ich erlaub's dir, weil dann müssen quasi alle Leute, die am Set arbeiten, eine Stunde früher kommen, ne, damit der Shot sozusagen gepreppt werden kann. Und dann hat Michael Bay quasi den Scheck ausgestellt zu Columbia Pictures, bla bla bla. Und hat dann am Drehtag, also am nächsten Tag, hat er das vor die Kamera gehalten, also auf die Klappe geklebt, die dann quasi immer als erstes im Bild zu sehen ist.
Geil.
damit die Bosse, die sich dann in L.A. die Dailies, also den Shot aus der Kamera angeguckt haben, damit die sehen konnten, dass er quasi da einen Scheck dran geklebt hat. Und es war auch tatsächlich so, dass sie den dann auch eingelöst haben. Und erst als der Film 60 Millionen, glaube ich, überschritten hatte an Einspielergebnis, da kam man dann auf ihn zu und hat ihm dann seine $25.000 zurückgezahlt.
Aber es ist auch richtig geil. Also überhaupt, was da alles explodiert. Und ich finde es auch geil, dass Julie auch tätig ist. Die sitzt ja in dem Auto, wo sie da, die wird ja immer in Autos festgebunden und so, ne? Und ja, sie hat ja irgendwann diesen einen Schlüssel geklaut, um sich zur Not selber von den Handschellen zu befreien. Das wird ihr hier wieder, kommt ihr zugute, kann sich da befreien und fährt natürlich in das bereitstehende Äther mit dem Auto. Also jagt da das Auto. Das Auto.
Da ist ja auch alles, also was da alles in dieser Halle ist, ne? Alles. Also ja. Da ist irgendwie pro irgendwas
die ganzen Stoffe.
Petroleum? Ja, also alle möglichen Chemikalien, die hochentzündlich sind.
Das macht alles überhaupt keinen Sinn, weil die müssen das ja vorher schon gestreckt haben. Oder entweder darf der Typ das nicht wissen, dem sie das verkauft haben, dass das gestreckt ist, dann macht es aber irgendwie doch nicht so viel Sinn, dieses ganze Ätherzeug da mit hin zu transportieren, oder? Das ist da kistenweise. Warum steht denn da das Streckzeug für Drogen? Ja. Nee. Oder sie wollen noch vor Ort noch mal ein bisschen nachwürzen. Ne? Genau. Also das ist irgendwie, das ist nur damit, das in die Luft fliegen kann. Ne? Ja. Und ich hab gelesen, dass auch diese ganze Explosion, diese ganze Halle geht ja am Ende in die Luft, in mehreren hintereinander stehenden Einstellungen. Und dass das ja auch so ein Thema war, weil man erst sagte, oh, können wir uns das leisten, das zu machen und so. Und hat es dann doch gemacht und so. Und ehrlich gesagt, das ist auch ganz geil. Wirklich, es geht da wirklich
alles. Ja, das Problem war bei dem Dreh, das war alles verdrahtet. Und diese Drähte zwischen den unterschiedlichen Explosionskörpern, die liefen über den Boden natürlich, weil da gab es noch nicht sowas wie mit Bluetooth oder irgendwelchen drahtlosen Fernauslösern. Und kurz, also man sieht das ja auch an dieser ganzen Struktur, dieses Teil ist ja sehr luftdurchlässig und nach oben hin auch teilweise offen. Und just als der Dreh anstand, eine halbe Stunde vorher oder sowas, kam der Wetterbericht durch, es wird regnen. Mhm. Und das Problem war, dass die Pyrotechniker Michael Bay davon informierten, wenn diese Drähte, die da auf dem Boden überall liegen, wenn die nass werden, dann lösen die nicht mehr aus. Mhm. Das heißt, Und das heißt, ihr müsst, also bevor viele von diesen Shots tatsächlich fertig gedreht waren, denn die haben den Rest oder diese klimaktische Sequenz haben sie quasi relativ chronologisch gedreht, also so wie es sich auch im Film sozusagen darstellt, mussten sie quasi die Halle sprengen, bevor sie das alles zu Ende gedreht hatten. Deswegen gibt es wieder ab und zu mal Einstellungen, die extrem close-up sind, weil das im Nachhinein sozusagen auf dem Soundstage dann nochmal gefaked wurde, um das mit reinzukriegen. Weil die mussten halt einfach dann quasi, bevor viele von den Todesarten in der Halle gedreht worden waren, mussten sie quasi schon den Auslöser drücken, um die ganze Halle in die Luft zu jagen.
Voll geil. Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Das ist super. Also auch diese,
und es sieht cool aus. Es sieht also,
total cool aus. Es sieht wirklich cool aus.
Diese letzten Einstellungen, so diese White Shots, wo du dann siehst, wie halt diese ganzen Feuerwerkskörper da in die Luft rasen und das ganze Ding in so gigantischen Feuerbällen aufgeht. Das ist schon cool.
Ich find's auch cool, dass danach ist ja das finale Rennen im Prinzip quasi, ne, der Böse ist in dem dahin transportierten Cobra halt, ne, und Mike hat halt sein Auto, beziehungsweise Martin hat's ja geholt, muss ich dann noch anhören, du hast mich da hängen lassen, hast währenddessen das Auto geholt. Aber Gott sei Dank, ne, so sind sie jetzt alle drei in Mikes Auto, Martin fährt und eigentlich machen die ja keine Verfolgungsjagd, sondern die machen eigentlich ein Rennen mit dem Typen, weißt du? Und ich muss sagen, ich find das total lustig, wenn Martin dann da fährt und dann immer dieses sagte mit dem, jetzt, sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Und er sagte, drehst du jetzt völlig durch und so weiter. Ne? Und aber eigentlich ist es ja wirklich ein Rennen, welches Auto von den beiden am Ende durch diese Lücke, durch diese Wand führt. Da ist ja so eine Wand und da gibt es halt eine Lücke und nur eins von den beiden passt durch. Und ich habe mir gesagt, immer wenn ich diese Szene sehe, sage ich mir, ich verstehe, was die sagen wollen, aber eigentlich ist es total dumm. Ehrlich gesagt.
Ja, aber sie haben ja direkt in der Eröffnungsszene von dem Film wird ja gesagt, dass dieser Porsche quasi das schnellste produzierte Serienauto jemals ist. Das war ja dann irgendwie klar, dass sie das am Ende das nochmal aufgreifen. Ansonsten, ne, wird es ja keinen Sinn ergeben. Aber ja, du hast schon recht. Aber es ist toll geschnitten. Ne? Ja, sie arbeiten wieder wahnsinnig super mit den Brennweiten, mit der Untersicht, ne, mit der Hitze, die vom Asphalt hochsteigt und die Luft, die flirrt sozusagen. die Bewegung, die dadurch entsteht, wenn die Kamera immer wieder vom Auto wegschwenkt auf die Straße und wieder zurück. Dann, wie gesagt, die Schnitte, auch wenn man sieht, also wenn man ganz klar hinguckt, sieht man auch, dass die Innenaufnahmen, ne, das Porsche quasi wann anders mal gefilmt wurden, ne, weil da bewegt sich sozusagen nur die Kamera, aber das Auto mit den Akteuren steht sozusagen still. Mhm. Aber es funktioniert großartig, weil es eben so schnell geschnitten ist. Und ich finde das auch cool, wie dann am Ende sozusagen dieser kleine Kick stattfindet, wo der Shelby Cobra dann sozusagen weggedrängt wird und dann der Porsche eben durch diese Lücke durchrast.
Ja, es macht ja nur keinen Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. So, warum sollten die auf das Risiko, dass dann nur, also ich hätte einfach nach links abgebogen und hätte geguckt, dass ich wegkomme und so halt, ne? Aber naja, auf jeden Fall, dieses Abdrängen ist ja ganz geil. Er dreht sich dann ja ein paar Mal und knallt aber trotzdem gegen die Mauer. Aber wie es so ist, kommt dann relativ unbeschadet aus dem Auto raus. Ja. Also dafür, dass das Ding, dass die so einen Affenzahn drauf haben und das Ding sich mehrfach dreht und so und dagegen knallt, ist das schon das typische Hollywood-Ding, ne? Er kommt dann halt halbwegs unbeschadet da raus, liegt dann auf dem Boden, ne? Sagt dir noch, ja, schießt mich doch und so, und dann sagen die beiden, nein, machen wir jetzt nicht, du bist verhaftet und so, machen sich noch ein bisschen über ihn lustig, nur damit der Typ die Zeit hat, seine versteckte weitere Zweitwaffe, der Trend geht nämlich zu Zweitwaffe zu ziehen, die diesmal Mike im Augenwinkel sieht, wie es in der Disco-Szene Martin gesehen hat, und erschießt ihn. Denn er hat ja jetzt eine Knarre in der Hand.
Also zum einen finde ich dieses Design von der Knarre ziemlich witzig.
Ja.
Die hat vier Löcher.
Ja, ja.
Wie so eine Miniaturwaffe fast schon.
Ja, ja, ja.
So aus, keine Ahnung, der Mann mit dem goldenen Colt, weißt du, so ein Teil, was du so zusammenschraubst. Und dann finde ich aber auch diesen Reflex sehr cool, von dieser silbrig glänzenden Waffe, die dann auf Martin Lawrences Wange so silbern schimmert.
Ja.
Genau, und dann Mike Laurie das sozusagen wahrnimmt und dann eben seine Knarre zieht und ihn die Todesschuss dann verpasst oder mehrere Todesschüsse. Nachdem es vorher so aussah, als wäre das mal einer der Bösewichte, die überleben würde, damit man ihn vielleicht mal befragen kann. Vielleicht hätte er ja noch zusätzliche Informationen gehabt.
Man hätte ihn trotzdem irgendwie in den Arm schießen können. Also, aber gut, ja. Also diese Waffe erinnert, weißt du, an was die mich immer erinnert? Sie erinnert mich immer an der Schakal, die Version mit Bruce Willis, wenn er auch dann diese Zusammensteckwaffe hat, mit der er überall durch den Zoll kommt und so halt, ne? Stimmt. Weil die auch so Plastik ist und er sie so zusammenpacken kann und damit kommt er halt überall durch. Daran erinnert die mich so ein bisschen, ne? Na, auf jeden Fall, der Bösewicht ist entkommen, ist ganz theatralisch, große Aufnahmen und so halt. Er ist nicht entkommen, er ist erschossen worden. Er ist erschossen worden und stirbt in Großaufnahme halt, ne? Da ist schon auch eine gewisse Härte dabei, weil du die Einschüsse auch so krass siehst und so halt, ne? Und wie er dann da auch am Ende liegt und so, das ist schon ein krasses Ende halt.
Kriegst dein Fett weg.
Kriegst dein Fett weg, ja. Ja, und dann kommt die Kavallerie, jetzt kommt die ganzen SWAT-Suite-Einheiten, die gerufen wurden von Mauer, die kommen jetzt alle über das Rollfeld gefahren, aber haben jetzt eigentlich nichts mehr zu tun, außer unsere Helden am Ende vielleicht noch so ein bisschen zu verarzten und so. Und dann gibt es halt noch diesen Schlussgag, dass er jetzt, dass Martin Mike mit Julie nochmal, mit den Handschellen nochmal zusammenbindet und so halt, ne? Und man sich jetzt so gegenseitig so versichert, ist alles cool zwischen uns, alles super. Und Martin kann jetzt endlich nach Hause gehen. Halt. Ich sage übrigens immer Martin, das ist doch Markus. Ich meine Markus die ganze Zeit. Warum sagt denn keiner was? Nein, ich meine, wie komme ich denn auf Martin? Weil ich Martin Riggs wahrscheinlich denke.
Weil ich mal Martin Lawrence
sage. Ich wollte doch mal im Rollennamen bleiben.
Ach so.
Beim guten Markus.
Naja.
Naja, es geht ein bisschen hin und her. Aber ehrlich gesagt, auch das. Ich finde diese letzte Szene, finde ich auch geil. Weißt du, wo so die Kamera zurückfährt und die stehen da alle im Kreis zwischen den ganzen Polizeiautos und dem Krankenwagen und so.
Ja,
und,
das ist so typisch 80er Jahre. Ja. Also das ist so Die Hard, Lethal Weapon mäßig.
Genau.
Du hast so diesen God Perspective, also den Blick sozusagen auf das Geschehen und man verabschiedet sich so langsam von den Helden und man hofft halt, dass Markus wieder mit seiner Frau zusammenkommt und dass sich vielleicht eine Liebesgeschichte zwischen Will Smith und Tia Leoni entwickelt.
Tut's nicht.
Ja, gut, das wissen wir jetzt, aber damals konnten wir das natürlich nicht wissen. Aber es ist ein schönes Ende.
Ja, absolut.
Für, für diesen Film. Und Michael Bay hat auch erzählt, dass es extrem schwierig war und langwierig. Er hat irgendwie 1,5 Stunden lang mit Will Smith herumdiskutiert, bis er ihn davon überzeugen konnte, dass es irgendwie sinnvoll wäre, dass sein Charakter am Ende des Films sagt, ich liebe dich, zu Marcus' Charakter. Das hat wieder auch noch mal ein paar mehr Nerven gekostet, weil da irgendwie dann die Egos der Schauspieler irgendwie dann auch so ein bisschen in die Waagschale geworfen wurden.
Aber es passt. Passt so schön, ne?
Naja, es passt wunderbar. Ich meine, ich finde die super. Ich hätte auch gerne noch einen weiteren Film gesehen mit Tia Leoni in ihrer Rolle. Da hätte man sicherlich was draus machen können. Aber naja, die Würfel sollten dann irgendwie anders fallen.
Auf jeden Fall ein gutes Kinojahr 1995.
Auf jeden Fall.
Also wirklich, es ist wirklich ein wirklich, wirklich geiler Actionfilm, der auch eine Filmserie auch begründet hat. Aber ich muss sagen, wenn ich so, ich habe mir ja immer auch mal, also in den letzten Wochen immer mal die anderen Filme auch nochmal angesehen. Und der zweite Teil ist halt auch so ein Ding noch für sich halt, ne? Noch viel wahnsinniger und viel größer und viel brutaler und viel mehr noch over the top und so halt, ne? Aber gerade so der dritte und vierte Teil, die sind dann schon eher, ich mag die auch noch, aber das ist dann schon eher ein bisschen altersgerechter. Weißt du?
Und die sind halt auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, vielleicht.
Ja.
Also die kommen 20 Jahre zu spät, ne? Die hätte man so in den Nullerjahren erwartet.
Ja.
Und da hatten beide aber andere Karrieren irgendwie. Und sie sind nicht schlecht, man kann sie sich angucken. Es wird halt versucht, sozusagen dieses Familienthema mehr noch nach vorne zu kehren. Und natürlich das Älterwerden ist dann halt auch
genau
so ein Ding, die Midlife-Crisis, ne, die
kickt.
Man eigentlich bei Marcus' Charakter jetzt momentan auch schon in diesem Film, finde ich, spürt. Die wird dann aber halt 25 Jahre später immer noch diskutiert. Aber ja, im Moment gibt es noch keine greifbaren Infos, glaube ich, ob es nochmal einen fünften Teil geben wird.
Also es gibt wohl so die eine Absichtserklärung, dass man gerne nochmal machen möchte, weil gerade zwischen Teil 3 und 4, das ist ja innerhalb von 4 Jahren gab es die Fortsetzung. Also der dritte Teil war 2020, Bad Boys for Life, ne? War das, glaube ich, for life, oder?
Ja, total doof. Also ich meine, da ist eine 4 im Titel. Das hätte man eigentlich als den Titel für den letzten nehmen müssen.
Stimmt.
Der dann nur noch Ride or Die hieß.
Ja. Aber der ich musste immer lachen, weil der dritte Teil, wie gesagt, der ist ja 17 Jahre nach dem zweiten Teil gekommen, kam zu Anfang 2020 raus, bevor die Kinos geschlossen haben im Corona-Jahr.
Genau.
Und war somit, glaube ich, der erfolgreichste Kinofilm. Weil der
in dem Jahr auf jeden Fall.
Weil er halt noch in den Kinos lief. Und,
obwohl er nur Geld. 400, ich glaube, 400 oder sowas eingespielt.
Aber war somit irgendwie, ich glaube zumindest war der erfolgreichste, einer der erfolgreichsten Kinofilme, aber halt auch aus den Gründen. Man muss sagen, natürlich hatte man auch wieder ein bisschen Bock, die beiden mal wieder zu sehen, aber ich glaube, es tut der Reihe, zumindest für den Erfolg, ist es gut, wenn die, glaube ich, nicht ganz so teuer sind. Ich glaube, Teil 3 und 4 waren so bei 100 Millionen, da sogar ein bisschen weniger. Sagte er, meinte nicht ganz so teuer. Da ist das Einspielergebnis noch vielleicht ein bisschen moderater, was man einspielen muss. Und die Zugkraft von den Namen ist halt auch bei Will Smith nicht mehr so gegeben, muss man schon sagen. Und ich glaube, wahrscheinlich haben die den dritten auch nur noch gemacht, weil halt die Karrieren nicht mehr so liefen, wie sie mal gelaufen sind. Ich muss sagen, ich finde den ersten und den zweiten richtig geil. Ich mag auch den zweiten, den Wahnsinn des zweiten. Der dritte und vierte, das ist für mich völlig okay und ich finde die auch in Ordnung zu gucken. Den dritten mehr als den vierten, weil mir irgendwann dann das mit dem Sohn, du weißt ja, der Bösewicht des Vorgängerfilms ist dann okayer Partner im nächsten Film, wie bei Fast and Furious auch. Das nervt mich immer so ein bisschen. Aber es fehlt mir vor allen Dingen inszenatorisch der Wahnsinn von Michael Bay in dem dritten und vierten Teil, weißt du?
Also das ist ja ein Duo, glaube ich, die Regie dann gemacht haben bei 3 und 4. Die machen das gut, weil sie können das ein oder andere auch super zitieren, ne? Und die Dinge, die wir so erwarten, dieses Hochglanz-Ästhetik, die agile Kamera. Aber wie du schon sagst, dieser in Anführungszeichen Wahnsinn, den Michael Bay halt immer über seine Filme ausgießt, diese Verrücktheiten, das alles extrem zu überhöhen, das fehlt ihnen. Also dieser Absolut. Funke, der zündet einfach bei 3 und 4 nicht mehr. Und ich finde auch, diese Story mit Will Smiths Sohn, ne, oder was immer das ist.
Ja, und dass er undercover
mit die Frau verliebt war. Das ist so extrem an den Hahn herbeigezogen. Also nicht, dass die, wie wir das heute ja, glaube ich, auch bewiesen haben, dass auch der erste Teil nicht wirklich eine Art Dokumentation über Drogenhandel in
Miami,
in Florida in den 90er Jahren ist. Aber naja, also die funktionieren halt einfach nicht mehr so gut, weil die gewisse Magie fehlt einfach. Und
richtig,
ja. Wenn eins sozusagen unterm Strich übrig bleibt, dann ist es halt, dass Michael Bay, wenn er auf allen Zylindern feuert, so wie wir das ja damals schon bei unserer Transformers-Besprechung auch, glaube ich, resümiert haben, dann kann er wirklich tolle Bilder auf die Leinwand zaubern. Absolut. Und wahnsinnig unterhaltsame Filme kreieren. Aber ja, die neueren beiden Filme vermissen das oder lassen das ein bisschen vermissen.
Ja, sie, vor allen Dingen, wenn man sieht, was möglich gewesen ist mit dem Budget vom ersten Teil halt, ne? Das ist dann halt auch natürlich wären die beiden deutlich teurer gewesen, denn wahrscheinlich haben die beiden zusammen wahrscheinlich die Hälfte des Budgets irgendwie nahezu gefressen. Ja,
wahrscheinlich ist, ja so.
Ist es so, ja. Wahrscheinlich kommt das noch mit rein. Aber ich hatte mal eine Rezension gelesen, da hat jemand geschrieben, im zweiten Bad Boys-Film hat man zum Finale nachts eine SWAT-Spezialeinheit, die zusammengewürfelt war, nachts mit einer Unterwasseraktion nach Kuba gebracht und im dritten Teil fliegen sie Linie zum Finale. Weißt du, und das ist auch so. Das beschreibt das, finde ich, ganz gut. Weißt du, da gibt es auch die Szene im dritten Teil, wo die dann sich darum, ob wir zusammensitzen oder getrennt in der Economy Class halt, ne? Mhm. Und das ist, wenn du das dann in den zweiten anguckst, mit diesem, wir gehen nachts nach Kuba und so, zusammengewürfeltes Team und das Militär jagt uns. Das ist halt der Unterschied zwischen Michael Bays Wahnsinn und anderen Leuten halt. Ne?
Und die Nummer mit dem Ku Klux Klan, wo die dann halt irgendwie, ne, diese Mike weißen Power. Kutten tragen und so.
Ja, das musst du machen. Du also der, nur so kurz, auch ein bisschen Liebe für den zweiten Teil halt. Alleine, dass die beiden schwärzesten Typen, ne, als Undercover im Ku Klux Klan einschleißen.
Ja, großartig.
Ist großartig, dieses, hey, fuck off, Wild Power, Mike Power, Mann, und so. Es ist so epic. Weißt du, wenn Will dann, wenn du das Ku Klux Klan Ding, diese Robe abwirft und dann im Hintergrund das brennende Kreuz steht und er so die Knarren zieht, Alter, das ist total epic. Und dieser Wahnsinn, den glaube ich, das ist wirklich was ein Bay halt kann. Ne? Also das ist wirklich großartig. Dann geht die Funkverbindung nicht und der Rest ist Geschichte, aber egal. Oh Gott, Henry Rollins wartet irgendwo auf uns. Ne? Genau. Nein, nichtsdestotrotz. Ja. Also ich finde die Reihe Bad Boys nicht in Gänze nicht so ikonisch wie Lethal Weapon. Ne? Weil alle vier Filme da irgendwie bei Lethal Weapon was bei mir anderes ansprechen als jetzt alle vier Bad Boys Filme. Ne? Da eher die ersten beiden halt. Ne?
Ja.
Aber gerade der erste ist auch wirklich ein fantastischer Actionfilm, der einfach zeigt, was damals mit so wenig Geld möglich gewesen ist, im Verhältnis so wenig Geld, in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Aber wenn, wie gesagt, und deshalb bin ich immer so verwundert, wenn ich heute 250 Millionen Dollar teure Filme sehe und mich sage, wie sieht das denn aus? Ja.
Ja.
Macht mich traurig.
CGI, Slop.
Macht mich traurig. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr besser werden.
Ja. Oh, gucken wir mal. Vielleicht orientiert sich ja das Kino mal wieder in eine andere Richtung. Ich meine, wir haben ja seit wenigen Jahren auch gerade im Bereich des Horrorgenres wieder und wieder Filme, die sehr wenig kosten und sehr erfolgreich sind, sehr kreativ Geschichten erzählen können. Und vielleicht kriegen wir das ja im Action-Genre auch mal wieder hin. Ich meine, ab und zu mit John Wick zum Beispiel, der erste Teil, war ja auch sehr günstig. Die sind sukzessive natürlich immer teurer geworden, aber es geht auch im Action-Genre, glaube ich.
Ja, definitiv. Ja, John Wick ist ein wirklich guter Vergleich. Ja. Weißt du, meinst du, in dieser Akte von diesem Cop, wo auch seine Freundin drin stand, meinst du, da stand auch drin, ob sie eine echte Blondine ist?
Ja, absolut.
Ich komme immer noch nicht darüber hinweg.
Das ist total echt.
Ich komme immer noch nicht darüber weg, dass da drin steht. Das ist der Schwippschwager von. Weißt du?
Genau. Die siebte Schwester.
Ja, die siebte Schwester, ja. Thilo, da bringst du mich da was. Wo kann man dich denn sonst, wo hört man dich denn am meisten?
Am meisten? Ja, gut, in den letzten Monaten ist es vielleicht etwas weniger geworden, aber ich habe natürlich einen der größten deutschen Star-Wars-Podcasts, Antenne Alderaan, den ich seit nunmehr schon 9 Jahren betreibe. Und da kann man mich also auch immer regelmäßig hören. Alles, was Star Wars, Lucasfilm, LucasArts, Videogames betrifft, kümmere ich mich drum und arbeite ab und zu auch mal News auf, wenn kein neuer Trailer irgendwo erscheint oder veröffentlicht wird. Und ja, genau. Also hört gerne mal rein. Ich freue mich über Feedback. Und ja, ich danke dir, lieber Gregor, dass du mich mal wieder mit dir hast ins Mikrofon plaudern lassen zu diesem tollen Streifen.
Absolut. Ich habe zu danken und es wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben ja noch schon, allein schon noch für dieses Jahr noch das eine oder andere Schmankerl vor. Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich freue mich, bedanke mich bei dir von Herzen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Jedes Mal.
Sehr schön. Also dann ihr da draußen. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Möge die Macht mit euch sein.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.